Moin André, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin André, bin 20 Jahre jung, bin Unternehmer, sagt man so schön, junger Unternehmer, habe verschiedene Ventures, verschiedene Startups mit einem Ziel. Wir wollen Europa digitaler machen, fortschrittlicher machen und ich versuche so ein bisschen die Mission mit den Unternehmen voranzubringen.
Du bist junger Unternehmer, da gibt es eine Frage, die man immer stellen muss. Mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Unternehmen gegründet?
14 tatsächlich, ja.
Kannst du uns ein bisschen so auf dem Weg dahin mitnehmen? Du bist 14 Jahre irgendwie auf der Welt gewesen und hast relativ schnell ein Unternehmen gegründet.
Ja, ich habe ganz komprimierte Fassung. Ich habe selber YouTube gemacht, habe irgendwie damals schon ein bisschen Geld damit verdient. Dann kam Management auf mich zu und meinte: André, willst du bei uns arbeiten? Willst du Praktikum mal machen? Das habe ich dann gemacht. Fand das ganz interessant, wollte das Geschäftsmodell aber ein bisschen anders behandeln und das hat denen nicht ganz so gefallen. Da habe ich gesagt: Okay, pass auf, dann mache ich selber und habe dann eben praktisch ein abgeleitetes Geschäftsmodell von dem gemacht, wo ich Praktikum gemacht hatte und das war dann mein erstes Unternehmen damals im Influencer-Markt.
Das heißt, Fies Five, das Unternehmen
Five,
namens.
ja, richtig, mit Doppel-E.
Was genau habt ihr da gemacht?
Wir haben im Grunde genommen Mikroinfluencer unter Vertrag gesetzt mit ein bisschen anderem Modell, als es das heute gibt oder auch damals nicht gab. Im Grunde genommen haben die einen Festbetrag bei uns gezahlt und wir haben denen dafür verschiedene Benefits zur Verfügung gestellt, lizenzierte Musik, Epidemic Sound und so weiter, kennst du sicherlich alles. Und Content-ID-Schutz über das YouTube-Partnerprogramm etc. Und hatten aber auch größere Creator, für die wir dann eben das ganze Campaigning gemacht haben, bis hin zum Merchandising, also so ein Full-Service-Package praktisch für Creator.
Und das heißt, die kleinen Creator, die habt ihr bezahlt durch Aufträge oder die haben euch bezahlt für die Dienstleistung?
Tatsächlich haben die uns bezahlt für die Dienstleistung und das war auch der größte Teil von Five. Also wir hatten unfassbar viele von diesen kleinen Creatoren, die eben einen kleinen Betrag gezahlt haben, der zwischen 10 und 150 Euro im Monat lag, je nach Größe. Und dafür haben sie eben verschiedene Benefits bekommen.
Es gab ja eine Plattform Reach Hero, hieß die.
Ja.
War das euer Konkurrent damals oder habt ihr dann doch zu sehr ein anderes Geschäftsmodell irgendwie gehabt?
Also wir hatten im Grunde genommen zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist eben die Dienstleistung für die kleinen Creator, wo wir einen direkten Betrag bekommen haben. Und Reach Hero spielt ja so ein bisschen auf das Automatisieren von Produktplatzierungen an. Das heißt, die automatisierte Vermittlung von Produktplatzierungen über das automatisierte Erstellen von Agreements etc. Das haben wir auch gemacht, aber halt manuell. Ich glaube, dass das auch ein Vorteil war damals, weil man größere Margen hatte, man konnte größere Preise abrufen. Aber sicherlich ist Reach Hero auch ein sehr interessantes Modell.
Bist du überrascht, dass sie vom Markt verschwunden sind?
Nee, ja, ich glaube, sie haben Potenzial gehabt. Sie haben das Potenzial auch nach wie vor. Sie hätten sich ein bisschen mehr noch anpassen müssen, ein bisschen mehr aggressiver weiterentwickeln müssen. Ist aber eine coole Company gewesen und vielleicht gibt es auch bald ein Comeback.
Dann hast du damals gegründet. Wie ging es los? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen auf die ersten Schritte mitnehmen. Du warst
Ja.
selbst YouTuber. Ich glaube, das kennen viele irgendwie, der Minecraft-Kanal von damals. Ich weiß nicht ganz
Ja.
genau, was du
Ja,
gemacht hast.
das, ja.
Man findet ja zumindest keine Videos mehr von dir
Nee, Gott sei Dank.
damals. Wie ging es los damals?
Ja, ich habe damals Vlogs gemacht tatsächlich. Die sind mittlerweile alle auf nicht gelistet. Aber ich habe Vlogs gemacht und habe damals im Grunde genommen dann einfach chinesische Unternehmen angeschrieben und von denen die Produkte bekommen, habe die dann getestet, Videos drüber gemacht und meine Vlogs eingebaut und die dann weiterverkauft. So habe ich mein erstes Geld dann gemacht. Und ja, und dann nach dem Praktikum bei diesem YouTube-Management habe ich mich dann selbstständig gemacht über eine familiengerechtliche Genehmigung. Kennst du auch, war ja schon ein paar Leute hier, die das auch gemacht haben. Und
War das bei dir ein großes Problem?
gar nicht, erschreckend einfach. Also ich glaube, ich habe keinen mehr kennengelernt, bei dem das so einfach war. Und das Interessante ist, als ich das gemacht habe, gab es zu dem Zeitpunkt relativ wenige, die das auch gemacht haben. Also ich habe letztens einen kennengelernt, der hat mir erzählt, der hat das vor 30 Jahren schon gemacht. Das habe ich dann zum ersten Mal gehört. Bei mir, es gab Charles damals, kennst du sicherlich auch, der hat einen ähnlichen Weg durchlaufen und das war einer der einzigen, die ich kannte, die es damals gemacht haben. Heute ist das ja gang und
Er hat
gäbe.
es ja so ein bisschen in die Öffentlichkeit damals einfach getragen, glaube
Sehr
ich, ja.
intelligent gemacht, sehr guter Move gemacht, und ich glaube, das hat ihm auch sehr geholfen. Aber unabhängig davon haben wir dann einfach angefangen, im Grunde genommen kleine Creator abzutelefonieren, E-Mails zu schreiben, Massen-E-Mails, ehrlicherweise mit unseren Benefits, relativ aggressiv. Und ja, und dann kamen die Antworten. Wir haben die dann im Grunde genommen einfach unter Vertrag gestellt. Es gab einen Vertrag, mussten einmal die kleinen, also die Creator unterschreiben und dann natürlich auch die Erziehungsberechtigten, das war das Wichtige. Und so hat sich das dann alles entwickelt, bis dann eben auch die ersten größeren Creator kamen, mit den größeren Creator dann die ersten Companies. Und so ist das dann alles gewachsen.
Wie war da so die Rückmeldungsrate von den Massen-E-Mails?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so gar nicht mehr beantworten.
Hat jeder Zweite eher zurückgeschrieben oder war es dann doch einer von 100 eher oder?
Nee, ich glaube, es war tatsächlich so jeder Zweite, weil es damals unüblich war, dass sich überhaupt ein Management bei einem teilweise 300 Abonnenten großen Creator gemeldet hat. Und von daher war die Rückschreibquote relativ groß. Die Abschlussquote war dann noch ein bisschen geringer, weil es dann natürlich darum ging, dass wir auch Geld wollten.
Ja,
Ja.
klar. Das heißt aber ab 10 Euro, hattest du gesagt, konnte man bei euch Pakete
Ja.
buchen?
Ja, es waren damals so ab 10 Euro. Ich glaube, 10, 15 Euro war der Schnitt. Ging aber hoch bis, wie gesagt, 150 Euro war alles dabei. Ja.
Und die großen Creator sind dann Leute, die da gewachsen sind, oder die habt ihr auch angeschrieben, weil sie noch kein Management hatten, oder wie seid ihr an die großen gekommen?
Sowohl als ob. Also wir hatten Creator, die mit uns gewachsen sind. Wir hatten Creator, die wir angeschrieben haben. Wir hatten Creator, große Creator, die sich bei uns gemeldet haben. Das sind dann Creator, die einen prozentualen Share hatten. Das heißt, sobald YouTube-Monetarisierung aktiv war und es sich für uns irgendwie gelohnt hat, haben wir denen einen prozentualen Share angeboten. Man muss aber auch sagen, dass die kleinen Creator beispielsweise von unseren coole Programme aufgenommen wurden. Wir hatten ein Elgato-Programm, wo wir mit Elgato gearbeitet haben. Das heißt, auch kleine Creator haben von uns ab und zu mal ein Stream Deck zugeschickt bekommen oder so. Und allein dafür hat sich für viele dann schon gelohnt. Ja.
Du hast eben gesagt, du hast die Geschäftsfähigkeit vor Gericht erstritten. Wie lange hat es bei dir gedauert?
Ungefähr 2 Monate, allerdings ohne einen persönlichen Termin. Also es war alles nur per Telefon und per schriftlicher Stellungnahme.
Und das war kein Problem.
Anscheinend nicht. Also hat ganz gut geklappt.
Kennst du denn bei dir in der Stadt Leute, die es vor dir gemacht haben?
Nee.
Oder waren einfach coole Leute da irgendwie, die sich drum gekümmert
Ich
haben?
glaube, es hat bis dato noch niemand gemacht. Das wurde mir auch mehrfach gesagt.
Ja.
Also in Würzburg. Und ich kenne auch heute keinen in Würzburg, der das gemacht hat.
Ich muss jetzt einmal ansprechen, es gibt einen Business
Ja.
Insider-Artikel über dich.
Ja.
Detailliert nehmen wir den später auseinander, weil wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen wollen. Da ist ja aber von einer ausländischen Unternehmensgründung irgendwie Anmeldung, um dieses unter 18 sein zu umgehen, die Rede.
Ja,
Wie ist das zu
es
erklären?
gibt eine, in Deutschland kann man ein Einzelunternehmen U18 gründen, man kann aber keine Kapitalgesellschaft U18 gründen. Das hat verschiedene Gründe. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen schwachsinnig, weil ich mich ja als Person, was ja gerade bei Menschen U18 sehr wichtig ist, damit extrem gut schützen kann von einer Privatinsolvenz etc. Und das geht in Deutschland nicht. Das heißt, damals gab es ein Modell, worüber man über Agenturen in Irland eine LTD gründen konnte, relativ günstig, 300 Euro. Man hat dafür dann die Agentur als Director und als da gibt es noch einen zweiten Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt, bestellt. Das heißt, die haben praktisch die Kommunikation mit den irländischen Behörden übernommen. Man war selber nur der Geschäftsführer. Und ja, so hat das funktioniert. Und das ging tatsächlich sogar U18. Ja.
Und dann warst du das kleine Google irgendwie im Ausland praktisch, oder?
Das ist jetzt sehr groß gegriffen, ne? Ich würde sagen, wir waren die kleine Influencer-Agentur, die mit einem virtuellen Office in Dublin saß. Ja.
Wie lange hattest du die Agentur dann?
2,5 Jahre, knapp. Ja.
Kannst du was dazu sagen, wie so die Umsätze waren? Erstes Jahr, zweites Jahr,
Das
halbes Jahr?
umfasst tatsächlich fast alles diese NDA. Was ich sagen kann, ist, dass wir im ersten halben Jahr noch nicht gewinnbringend waren, ab dem ersten vollständigen Geschäftsjahr dann schon.
Das ist dann trotzdem interessant, die waren noch nicht gewinnbringend. Das heißt, die Kosten haben eure Einnahmen überstiegen.
Die Kosten haben unsere Einnahmen überstiegen,
Wie
ja.
hast du angefangen? Direkt ein Büro gemietet, Mitarbeiter eingestellt, irgendwie teures Equipment gekauft oder wie kam das? Weil eigentlich
Ganz
ist es ja relativ günstig, das Geschäftsmodell für eure Seite.
richtig. Wir haben aber am Anfang, um den Creator zu locken, eben auch relativ viel gemacht. Das heißt Veranstaltungen. Wir sind zusammen öfter mal in den Moviepark gefahren. Das waren coole Kooperationen, auch mit anderen Freizeitparks, wo wir einfach so Creator-Treffen organisiert haben. Da haben wir teilweise die Zugkosten übernommen. Wir haben die Verpflegung vor Ort übernommen, die Hotelkosten. Wir haben ganz am Anfang, als wir noch nicht als Artist Management bei der Gamescom rekrutiert waren, haben wir selber die Tickets gekauft, akkreditiert. Und so sind dann diese Kosten entstanden. Mitarbeiter gab es auch. Man muss dazu sagen, dass wir damals viel über Praktikanten tatsächlich gemacht haben. Wir waren alle selber jung, 14, 15. Wir hatten viele Leute, die einfach Bock drauf hatten. Aber Mitarbeiter und vor allem Büros waren jetzt im ersten Geschäftsjahr jetzt nicht im Fokus.
Bezahlte Praktikanten.
Auch, ja.
Das heißt, du hast alleine damals gegründet, komplett alleine
Ja.
oder hast du einen Mitgründer?
Alleine.
Und da kannst du vielleicht mehr zu sagen, also auch wenn es nicht um die Umsätze geht, das erste halbe Jahr nicht Gewinn bringt. Ich vermute, wenn du sagst, das erste halbe nicht, ja, im zweiten Halbjahr irgendwie dann
Ja,
schon.
ja.
Kam irgendwann dann die Mitarbeiter dazu oder wann kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Tatsächlich im
dazu?
zweiten Halbjahr dann, als es dann darum ging, dass wir Gewinne hatten und dass wir auch gewachsen sind. Das heißt, wie kann man vor allem Aufgaben, wir haben damals viel über Teamspeak und so weiter gemacht. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich selber noch aus deinen Zeiten, oder?
Natürlich.
Ja, klar, dann hat man nicht auf Teamspeak gechillt. Und es ging im Grunde genommen dann darum, okay, wie können wir jetzt, also es ist ja ein Dienstleistungsgeschäft und wie kann man das eben weiter automatisieren? wir haben viel gemacht. Wir hatten Online-Kurse und so weiter mit den Creatoren, so Online-Workshops zum Thema Kanaloptimierung, wie kann man den CPM optimieren etc. Und das waren alles so Sachen, die wir schon viel automatisiert hatten, aber wo es dann einfach nach und nach auch ein kleines Team drumherum gebraucht hat. Und das haben wir dann im zweiten Halbjahr aufgebaut.
Wie alt warst du damals?
15 müsste ich gewesen sein.
15. War es damals, als du überlegt hast, so das erste Mal jemanden einzustellen, war das Minijob, Teilzeit,
Minijob,
Vollzeit?
Minijob, das war die ersten Erfahrungen. Das war damals sehr einfach, was das Thema Minijob anging. Auch das Thema Anmeldung und so, das konnte man ja sogar noch nachträglich machen, Gott sei Dank. Das heißt, da bin ich jemand gewesen, der viel Learning by Doing gemacht hat. Ich würde heute jedem dazu raten, sich da jemanden zu suchen, mit dem man das gemeinsam vorher mal durchspricht und sich auch einen Mentor an die Seite holt. Es gibt ja großartige Initiativen wie Startup-Teams oder so und die sollte man durchaus auch nutzen und auch ja, für sich einfach als Benefit erschließen.
Welche Aufgaben hatten die Minijobber dann?
Also das war Talentmanagement, das war tatsächlich Kommunikation mit den Companies. Das heißt, Companies anschreiben, sagen, ey, pass auf, Elgato, ich weiß, wir haben jetzt hier nicht die größten Creator, aber wir haben vielleicht nicht nur einen, sondern vielleicht 500 und in der Gesamtheit könnte man bestimmt coole Kampagnen starten, habt ihr da Bock drauf? Und dann hin bis zur Kommunikation, das waren so die Aufgaben. Und wir haben lange Zeit nur Minijobber gehabt, weil es einfach günstig war, flexibel war und weil wir kamen aus Würzburg, das ist die da wird viel im Themenbereich Medienmanagement ausgebildet, also Studienfach. Und die konnten wir dann ganz gut für uns nutzen.
Wie alt waren eure Minijobber dann?
Also wie alt ist man im zweiten, dritten Semester Medienmanagement? 22.
Okay, also es waren erwachsene Leute, die studieren normalerweise.
Erwachsenere Menschen, ja. Also zumindest vom Alter her. Es sah manchmal ein bisschen anders aus, wenn man bei uns ins Büro gekommen ist, aber im Grunde genommen, ja.
Und hast du gute Erfahrungen damit, so viele Minijobber einzustellen?
Also ich kann nicht sagen, es war eine schlechte Erfahrung. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, es war die beste Praxis, weil die habe ich bis heute nicht gefunden. Aber es war auf jeden Fall eine Entlastung der Arbeit und es war sicherlich nicht immer die klügste Entscheidung. Aber so vom Grundsatz her, glaube ich, war es ganz cool, ja.
Wann hattest du die erste Vollzeitkraft? War die bei Five? Gab es Vollzeitkraft irgendwann?
Ja, gab es. Jetzt überlege ich, genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht sagen, aber es wird so das zweite Geschäftsjahr gewesen sein.
Und das heißt ja in gewisser Weise irgendwie, du machst auch eine Person ein Stück weit von deinem Erfolg ja abhängig. Wie lange hat das bei dir gebraucht, bis du dir sicher warst, ja, diese Verantwortung will ich tragen oder musste irgendjemand jetzt her und es war relativ schnell?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ich glaube, in der Startup-Welt ist es dann immer auf einmal so, dass man sagt, okay, verdammt, ich brauche jetzt jemanden und dann hast du gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube aber, dass es schon vom ersten Tag, wo du gründest, ja in deinem Hinterkopf den Grundsatz gibt, die Grundidee, okay, ich brauche irgendwann ein Team. Das heißt, du wirst ja eigentlich schon von Tag 1, glaube ich, als Gründer, das kennst du sicherlich auch, darüber bewusst, was für eine Verantwortung du trägst.
Klar, aber bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich bin noch in der Schule und wenn ich jetzt überlege, ich bin...
War ich ja auch damals.
Genau, ja. Wenn ich dann so überlege, jetzt, ich mache ganz viel mit Freelancern zum Beispiel, wenn ich dann aber überlege, jemand ist voll irgendwie von mir abhängig. Das ist nochmal sowas und ich sitze erstmal bis 16.30 Uhr in der Schule und muss mein Handy ausmachen irgendwie und wenn es irgendwie auf dem Schulhof ist, wird es nachher noch einkassiert. Also es sind so Sachen so, ich bin
ist
noch
das
Schüler.
Bei euch, ja?
Es gibt's leider, also die meisten sehen streng und ich denke auch irgendwann so, ey,
du auf dem Schulhof kein Handy anhaben?
Nee. Krass. Nee, also legal nicht. Ich kann jetzt auch von manchen Lehrerinnen und Lehrer zugucken, nicht ganz die Details sagen, so, wir sprechen nach dem Interview gleich noch drüber.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich denke so, also diese Leute sind dann ja schon irgendwie, vielleicht wollen irgendwann Leute eine Familie gründen und sowas alles. Das ist bei mir so im Kopf und das kann ich irgendwie nicht, wenn ich bis 16.30 Uhr nicht voll erreichbar bin auch. War das für dich irgendwie so? Oder
das ist heute noch Thema. Ja. Also ich glaube, man kann sogar fast in die Gegenwart springen. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir auch bei Plutus beispielsweise oder auch bei Golixo, es ist nochmal eine andere Situation, weil wir haben jetzt ein Funding angesammelt, da ist es schon so, dass wir Vollzeitkräfte brauchen, obwohl Marco und mein Fokus nicht 110% bei Golixo liegen kann, weil es andere Ventures gibt, wie Plutus oder Viral zum Beispiel, die um Golixo herumschwirren. Und dann denkt man schon oft drüber nach, okay, ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen, Person XY einzustellen? Und wir hatten den Fall, dass wir eine Person eingestellt haben bei Plutus, die wir kurze Zeit später tatsächlich wieder entlassen mussten. Und nicht, weil sie keinen guten Job gemacht hat, sondern einfach, weil wir gemerkt haben, okay, in dem Bereich ist sie nicht rentabel. Und das ist schon eine Entscheidung, wo man dann viel drüber nachdenkt und auch viel feedbacken muss mit sich selber. Und das ist eine nicht schöne Sache, Also einfach ein ungutes Gefühl, ein unschönes Gefühl, aber das muss man einfach lernen, dass man sowas auch tatsächlich manchmal akzeptieren muss, auch wenn man immer gucken sollte, dass man natürlich vorausschauend rechnet und kalkuliert, aber es kann nicht immer funktionieren, es wird immer irgendwie vielleicht nicht klappen.
Muss man da denn irgendwie auch offen dann mit umgehen und Leuten sagen, hey, wir sind ein Startup, es kann sein, dass es uns in einem Jahr nicht mehr gibt, so. Also klar, als Gründer, ich kenne es ja irgendwie selbst, geht man immer davon aus, es läuft, es wird besser und so. Aber irgendwie, also man weiß ja selbst, es gibt auch nicht nur die Zeiten, in denen alles bergauf geht, es gibt auch mal schlechtere Tage.
Ja, ich glaube, du kennst das auch als Gründer. Man hat eine gewisse, es gibt ja diesen Begriff Founder Sales. Das ist ja bei Google zum Beispiel so, dass das Founder-Team ich glaube, über 76% des heutigen Recurring Revenues bei Google, den Ad-Spend, tatsächlich vom Founder Sales kommt. Das heißt, Founder haben unfassbaren Spirit für ihre Company und den können auch nur die Founder verbreiten in der Regel. Und das machst du natürlich auch bei Einstellungsgesprächen. Und jemand wird bei dir anfangen, weil er den Spirit gut findet und nicht, weil er das Gehalt gut findet, weil ein Startup wird niemals so viel zahlen wie Google oder SAP. Von daher glaube ich schon, dass man in einem Gespräch dann auch ehrlich sein muss und sagen muss, wir sind ein Startup. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es dem Gegenüber auch bewusst sein muss, dass es so ist. Es ist immer ein beiderseitiges Agreement in einem Startup eben anzufangen oder auch einzustellen.
Habt ihr denn Vollzeitkräfte, die
Ja.
irgendwie schon eine Familie, haben oder
Du, ich
so?
habe eine Vollzeitkraft, die gerade ein Haus baut, die zwar ziemlich jung ist, aber die gerade ein Haus finanziert. Und das ist schon, also nicht nur eine, und das ist schon, dann denkst du da öfter mal drüber nach, so, ey, scheiße, was machst du denn jetzt, wenn es mal nicht gut läuft? Man hat natürlich Rücklagen und so, aber man muss sagen, wir wurden mit Plutus im letzten Jahr, hatten wir echt ein bisschen zu kämpfen. Und dann bist du schon immer an so einem Punkt, wo du denkst, okay, was machst du jetzt? Wie kannst du das irgendwie aufholen, dass um Gottes Willen die Mitarbeiter ihr Lohn pünktlichst auf dem Konto haben? Und auch, und das muss man ehrlich sagen, das klappt als Unternehmen nicht immer,
Ja.
gerade als Startup, vor allem wenn du schnell wächst. Kann's nicht, also kann es passieren, dass man tatsächlich ein Gehalt 10 Tage zu spät kommt. Und dann denkst du dir als Unternehmen, ist es in 10 Tage irgendwie nicht so viel, aber für den Arbeitnehmer, der ja einen Kredit bezahlen muss und die Miete und vielleicht auch Essen, für den ist das natürlich relativ viel, 10 Tage. Ne?
Okay, habt jetzt aber nicht andauernd die Kinder irgendwie, die mit ihren Eltern gerade laufen können und reinspazieren und dir wird bewusst, ach du
Nee, Gott sei
Scheiße,
Dank, also Gott sei Dank nicht.
irgendwie.
Aber ich finde schon, wenn man weiß, dass da jemand ein Haus gerade finanziert, ist das schon echt ein Riesenthema.
Du hast die Bewerbungsgespräche gerade angesprochen. Es gibt einen Artikel über dich, da steht, dass du das gerne im Freizeitpark beim Kartfahren, irgendwie beim Klettern, bei allen möglichen Freizeitaktivitäten gemacht hast. Ist das immer noch so?
Ja, es ist eine Kombination mittlerweile aus je nach Stelle tatsächlich. Also wir haben für das Thema Entwickler bin ich gar nicht mehr zuständig. Ich weiß, dass diese Gespräche relativ konservativ, meistens per Videocall geführt werden. Wenn es um Gespräche geht im Bereich, um Bewerbungsgespräche im Bereich Sales oder so, auch Kundenbetreuung, mache ich das gerne da. Ich weiß gerade gar nicht, welche Artikel find ich spannend, weil man da oftmals sieht, wie die Menschen unabhängig von der Arbeitssituation sind. Natürlich nicht so wie im Privaten, aber ähnlich. Und das finde ich schon immer ganz spannend.
Ist aber auch deutlich zeitaufwendiger als normales
Gut, sie stellen noch
Vorstellungsgespräch.
nicht so viele Menschen ein
Okay.
wie jetzt vielleicht SAP, aber wenn wir Leute einstellen, dann sehr, sehr gewollt, weil wir da in der Vergangenheit zu oft zu schnell eingestellt haben und dass das sehr viel Geld gekostet hat und auch Ressourcen und deswegen sind wir da deutlich bewusster
Ich
geworden.
merke schon, SAP ist ein harter Konkurrent. Wenn du die Leute dann mit in den Freizeitpark nimmst oder zum Kartfahren, gibt es auch Leute, die erstmal ein bisschen verwundert gucken. So, ich weiß nicht, in welchem Alter, in welcher Altersspanne das ist, aber ich habe es jetzt noch nicht so oft gehört.
Kartfahren habe ich rausgeschmissen, weil es doch sehr unkommunikativer Einzelsport ist. Aber durchaus, ja, natürlich. Und es gibt sogar so welche, die sagen dann ab, weil sie sagen, es ist ihnen zu unkonservativ. Und das ist ganz gut, weil wir sind ein super unkonservatives Unternehmen und werden die nächsten Jahre noch viel unkonservativer werden. Und von daher, ja, also klar. Aber das ist auch gut so. Und ich finde das auch, wir sind kein gewöhnliches Unternehmen und von daher dürfen auch unsere Bewerbungsgespräche ein bisschen ungewöhnlich sein.
Das Kapitel 5 ist dann irgendwann abgeschlossen
Ja.
worden, 2019,
20.
20, weil du es verkauft hast.
Ich habe, das ist wieder eine Formulierung, auf die ich dank des Business Insiders Artikels freundlich hingewiesen bin. Ich habe das Unternehmen nicht verkauft, sondern die Assets. Das heißt, die sind veräußert worden und ich bin dann im Anschluss eben nach Frankfurt gezogen, habe mit dem Marco die Plus GmbH gegründet und jetzt sind wir im Digitalisierungssektor.
Die Assets sind verkauft, heißt was im Detail?
Also wir haben vor allem die Verträge der Creator veräußert und eben jetzt muss ich gucken, die Verträge der Brands, mit denen wir gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten mit 4 vielen Brands exklusive Influencer-Agreements. Das heißt, wir sind die Einzigen, die für die Agenturarbeit im Influencer-Bereich gemacht haben. Meistens auch mit unseren eigenen Creatern. Das war so ein bisschen der Vorteil und auch so ein bisschen natürlich auch Marktstrategie zu sagen, okay, die Creator sollen zu uns kommen, wenn sie mit Firma XY arbeiten wollen. Und ja, das haben wir veräußert, natürlich auch in Zustimmung mit den Unternehmen, weil es eben kein Gesellschafts-, also die Gesellschaft wurde nicht verkauft, sondern die Assets sind ja aus dem Unternehmen rausgegangen in ein anderes Unternehmen. Das heißt, da müssen auch alle Parteien zustimmen. Das war damals aber ziemlich, also ich sag mal, 70% haben da mitgemacht, 30% ungefähr, kann man rechnen, sind abgesprungen, sowohl von den Creators als auch von den Firmen.
Wie viele Creatorinnen und Creator hattet ihr unter Vertrag zu der Zeit?
Viele.
Dreistelliger, vierstelliger?
Vierstelliger Betrag.
Und wie viele Unternehmen hattet mit denen hattet ihr Verträge?
Relativ wenige, also jetzt nicht so viel. Also ich kann sagen, es ist ein mittlerer zweistelliger Betrag ungefähr an Firmen, die wir hatten.
Ich weiß, du darfst nicht so sehr ins Detail gehen. Ja. Ich habe den Business Insider Artikel gelesen. Kannst du sagen, zum Ablauf ist das Unternehmen, was die Assets gekauft hat, auf euch zugekommen? Hast du aktiv danach gesucht, rauszugehen oder wie kam das zustande?
Das kam über einen Kontakt zustande, den ich kannte, der bei diesem Unternehmen gearbeitet hat und der das dann da aktiv vorangetrieben hat. Das war jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie eine Situation gesucht habe, um da auszusteigen, weil mir der Influencer-Markt sehr viel Spaß gemacht hat. Ich bin ja dann im Digitalisierungsbereich gegangen, der mir auch viel Spaß bereitet, bin heute wieder so ein bisschen in dem ganzen Thema Social Media drin und mir macht das nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Von daher war das nie eine aktive Suche, sondern hat sich entwickelt über diesen Kontakt und war ein interessantes Kapitel.
Man munkelt, dass es ein hoher einstelliger oder sogar niedriger zweistelliger Millionenbetrag war. Du darfst aber nicht drüber reden.
Nee.
War dir das überhaupt nicht wichtig, dass du dazu, also du bist da, dass du so komplett verschwiegen sein musst, oder war es dem Unternehmen, was die Assets gekauft hat, so sehr wichtig, ja, dass es darüber keine Gespräche
also
gibt?
Also ich kann auch da nicht ins Detail eingehen, wem es wichtig war, aber es ist so, dass mir es zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, wie wichtig es mal wird, darüber sprechen zu dürfen. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, weil ich zu dem Zeitpunkt auch relativ wenig Kontaktpunkte mit Presse und so weiter hatte. Heute weiß ich das, du bist Journalist, dass sowas meistens ein bisschen sass ist, wenn man das nur von einer Quelle hört und es keine zweite Quelle gibt, die es bestätigen kann. Ich habe das Glück, dass Investigativjournalisten, die heute anfragen, dass man denen eine Quelle geben kann, die das verifiziert, aber das ist eben keine öffentliche Quelle und das wusste ich damals nicht. Ich war damals auch nicht gut anwaltlich beraten und war auch einfach sehr jung, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und aus dem Grund, so hat sich das entwickelt. Also das war jetzt keine bewusste Entscheidung.
Kannst du sagen, ob es ein deutsches Unternehmen war?
Ja.
Das heißt ja, aber also die Influencer, die Creator sind dann, also ich kenne dieses Geschäftsmodell, muss ich sagen, ehrlich nicht mehr heute so, dass man diesen kleinen Creator hat. Was ist denn damit passiert? Kannst du dazu was sagen? Haben die Verträge aufgekündigt? Sind die irgendwie weiter mitgenommen?
Ein Großteil worden? Also ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Ich kann nur sagen, dass ein Großteil der Verträge meines Wissens nach, glaube ich, aufgekündigt wurde. Es wurde ein Kern behalten, der aber auch mit der klickstärkste war und auch der relevanteste. Und der ist bis heute bei denen, glaube ich. Also ein Teil ist natürlich gegangen und so weiter. Das hat sich auch viel verändert in 2,5 Jahren, muss man sagen, in dem Bereich. Manche sind gar nicht mehr aktiv, manche sind nicht mehr relevant. Manche sind viel relevanter geworden, sind es bei anderen Managements. Genau.
Worum ging es dann? Also wenn man Verträge aufkündigt, wart ihr eine zu große Konkurrenz im Markt? So ein aufstrebendes Unternehmen?
Ich kann ja nur Vermutungen anstellen,
ja,
weil Aussagen tätigen darf ich ja nicht. Ich könnte die Vermutung aufstellen, dass wir ein Unternehmen waren, was aufstrebend war, ja. Ich könnte aber, also ich glaube auch, dass wir im Grundsatz aber einfach zu, dass die Möglichkeit sich angeboten hat, uns relativ schnell zu übernehmen und damit einen relativ großen Teil an Creatoren relativ unkompliziert zu bekommen. Weil das Standing des Unternehmens und auch die Versprechen, die sie vielleicht getätigt haben, einfach auch sehr vielversprechend waren, auch für die Creator und auch für die Kunden bei uns. Und das war für die einfach eine leichte Übernahmemöglichkeit, die denen wahrscheinlich viele Monate Zeit und harte Arbeit erspart hat.
Hast du heute noch Kontakt zu einigen dieser großen Creator und Creatorinnen, die bei euch da unter Vertrag waren?
Ja, nicht mehr mit vielen, aber mit einigen. Ja.
Und da seid ihr ja regelmäßig im Austausch auch irgendwie? Du folgst sie mit, weil ihr euch persönlich kanntet? Oder?
Also teilweise sind es tatsächlich Freunde. Teilweise ist es so, dass man natürlich die auf der For You-Page hat, heute bei TikTok, früher bei YouTube. Und man kriegt das so mit. Und manche kriegt man gar nicht mehr mit, weil sie völlig vom Radar verschwunden sind, weil sie einfach unrelevant geworden sind, weil sich der Content geändert hat.
Hättest du in der Branche direkt wieder anfangen dürfen? Wenn du jetzt, du hast ja, wir kommen gleich dazu, ich möchte noch kurz beim Thema bleiben, aber
Alles
du hast ja
gut.
eine TikTok-Agentur, kann man das so sagen?
Vertical, also wir beschränken uns nicht auf ein Unternehmen, aber also wir sagen Vertical Video,
Ja,
aber
okay, dann
ja, es ist.
Instagram, TikTok. Es ist ja aber soziale Medien schon wieder sehr direkt.
Ja,
Gibt's
genau.
einen Auslauf? Das
Der
heißt,
ist passiert.
okay.
Ja.
Und gibt es einen Auslauf, wann du irgendwann darüber reden darfst? Oder darfst du dein ganzes Leben lang
Ich
nicht
darf
drüber?
irgendwann drüber reden, das ist aber noch sehr, sehr lange hin.
Darfst du sagen, wann du drüber reden
Ja.
darfst?
Ich darf, also das weiß ich ehrlicherweise nicht, deswegen kann ich es ja nicht sagen, aber
Okay.
ich, das.
Ich spreche schon mal die Einladung aus. Du bist herzlich eingeladen, falls es diesen Podcast noch gibt, vorbeizukommen
Ich
und hier
gehe
das
davon
erste
aus, dass
Mal
es den
drüber zu
Podcast noch
reden.
gibt. Also.
Wir nehmen immer Exklusivinfos sehr, sehr gerne. Das,
Sehr gerne.
ich versuche, also du darfst ja nicht sagen, wer es gekauft hat. Wenn es der deutsche Markt ist, gibt es ja einen bestimmten Bereich an Unternehmen, nur die in Frage kommen, die auch so eine Summe, die du nicht bestätigen darfst, aber die ja, die man munkelt, stemmen kann. Und zwar, wenn, auch wenn du sagst, relativ einfach, relativ schnell, so viele Creator aufnehmen, das schließt irgendwie nochmal den Kreis auf den Betrag, wenn man den eben mal so hat. Ist das Logo rot vielleicht?
Ich kann dazu nichts sagen. Ich darf dazu
Oder ist
absolut nichts
es
sagen.
bunt heute?
Ich weiß es
Wurde
nicht.
das Logo geändert vor?
Ich kenne mich
Vor.
mit den Farben der Medienbranche relativ schlecht
Heißt
aus.
es ProSieben?
Keine
Heißt es
Ahnung.
RTL?
Ich weiß es nicht. Willst du nicht sagen?
Okay, gibt's einen Medienkonzern, der hinter diesem Management noch steht, oder war es ein direktes Management, ein ausschließliches Management?
Ich bewundere und finde deine Intensivierung der Fragen sehr gut, aber ich kann dir dazu einfach nichts sagen.
Okay, das heißt, du hast uns alle Informationen gegeben, die du uns
Auf
zum
jeden
Unternehmen
Fall. Wahrscheinlich zu
geben
viele.
kannst. Wahrscheinlich
Ja.
zu viele. Was passiert denn, wenn du jetzt drüber reden würdest? Müsst du
Dann
Geld zurückzahlen?
auch
Alles?
das darf ich, also ich kann darüber einfach, also ich darf, ja, auch. Also es gibt Vertragsstrafen, die in so einem NDA festgesetzt sind, in welcher Form auch immer, ob das Teile des gespendeten Geldes betrifft oder auch darüber hinaus Vertragsstrafen und so weiter und so fort. Das ist, je nach NDA gibt es da ganz verschiedene Modelle.
Dann zwei Fragen. Erstens, hattest du einen Anwalt, mit dem du diesen Vertrag unterschrieben hast, bei der ständig beraten sind?
Ich hatte keinen Anwalt, ich hatte Jura studiert und das war ein großer Fehler. Ja.
Du hattest einen Jurastudenten, der
Ja.
dich beraten hat. Und wenn es da Vertragsstrafen gibt, die sind
Ja.
ja wahrscheinlich konkret festgelegt,
Ja.
das darfst du wahrscheinlich auch nicht genau sagen, zum Business Insider Artikel, zu dem
Ja.
wir später nochmal genauer kommen, der hat dir wahrscheinlich, das können wir auch gleich nochmal intensiver bewerten, ja, geschadet. Aber nicht so sehr, dass du sagst, okay, die Vertragsstrafe nehme ich in Kauf und kann ein Detail
Ich
daraus
glaube, der
sagen.
Business Insider Artikel hat mir gar nicht so geschadet, wie man wahrnimmt. Weil Leute, die aktiv in der Unternehmerbranche unterwegs sind, die können ja zwischen den Zeilen lesen. Und der Artikel ist ein Sammelsurium an Vermutungen, die aber nicht belegt werden können. Kann sagen, dass der Business Insider Artikel uns unfassbar viele Anfragen gebracht hat.
Also es war eigentlich
Es
positive
war eine gute
PR, oder?
PR-Geschichte. Ich meine, es ist ein fader Beigeschmack, weil wenn man mich googelt, ist der relativ weit oben.
Das ist der erste Artikel mittlerweile, wenn man dich googelt.
Noch,
Ja.
ja. Und das tut weh.
Da hat man SEO-Experten sich gegenüber sitzen, oder was heißt noch? Oder
Wir
geht
gehen in die
ihr
Presse, also natürlich, wir wollen das aufarbeiten. Ich
Ja.
glaube, dass, also mir ist es wichtig, eine Transparenz reinzubringen, sofern ich das kann. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe da damals nicht drüber nachgedacht. Heute weiß ich, dass es für mich keine Option ist, diese NDA zu brechen. Also es ist einfach de facto keine Option, aber es kann durch, und das ist deswegen, wir haben vorhin über das Thema PR-Berater gesprochen und so weiter. Das ist eine Kombination aus PR-Beratung und auch anwaltlicher Beratung, um eine möglichst transparente Aufklärung rund um diese NDA zu schaffen. Und da gehen wir jetzt in die Offensive und wollen natürlich auch, dass der Artikel nicht mehr auf Platz 1 ist oder gerne auf Platz 1 bleibt, aber die Leute, die mich googeln, auch vorher schon wissen, was es damit auf sich hat.
Würdest du Business Insider nochmal ein Interview geben?
Bitte?
Würdest du Business Insider
Definitiv.
nochmal ein Interview geben?
Selbstverständlich.
Das heißt, gegen Business Insider hast du jetzt es
Überhaupt
nicht,
nichts.
weil sie so viele positive Anfragen gebracht haben, oder?
Ich habe, glaube ich, nie was gegen ein Verlagshaus, wenn es nicht bewusst gegen Informationen verschweigt oder so. Es kann immer einen doofen Journalisten geben, mit der vielleicht Sachen anders aufarbeitet, als ich das gerne hätte. Das ist auch völlig okay. Das ist immer der Journalismus. Es gibt eine Pressefreiheit in Deutschland und das ist auch gut so. Ich habe aber überhaupt nichts gegen Business Insider. Ich würde in jeder Zeit wieder ein Interview geben. Ich meine, die haben auch mal einen positiven Artikel über mich geschrieben.
auf den sie ja Bezug genommen haben, im nicht so positiven dann
Richtig.
und das relativiert haben wieder.
Genau, richtig. So, und ich finde, man kann ja gar nicht sagen, ob das immer ein positiv, also natürlich kann man werten, ob es positiv oder negativ ist, aber ich will eigentlich im Grunde genommen, wenn ich einen Artikel möchte, will ich einfach, dass der neutral über die Arbeit berichtet wird und auch über über nachweisbare Sachen. Und
Ja.
ich verstehe, wenn man die nicht gut nachweisbar sind, dass man das natürlich anzweifelt und das ist auch gut so.
Dann ging es weiter mit Bluetooth. Was kannst du uns zum Unternehmen sagen? Was macht ihr? Hast du es
Viel,
alleine gegründet?
viel, sehr viel. Also wir sind zu zweit, das ist Marco und ich. Wir sind ursprünglich mal eine Social Media Agentur gegründet. Das ist meine erste GmbH, die ich gegründet habe. Das erste richtige deutsche Unternehmen. Und genauso viele Fehler habe ich in diesem Unternehmen auch gemacht, wie man mit seinem ersten richtigen Unternehmen tut. Das geht von der Steuer über die Mitarbeitereinstellung bis hin zur Unternehmens- und Produktpalette. Und wir sind im Grunde genommen, heute sind wir ein Unternehmen, was unter anderem Mittelstandsunternehmen, Kommunen und auch Konzerne in der Digitalisierung unterstützt. Wir fangen ganz normal an, coole Webseiten zu bauen. Wir bauen aber auch komplizierte Apps, Customer Relationship Management Tools, Individualsoftware, bis hin eben zu Schulungsplattformen für Innenstädte etc.
Wie viel Geld muss ich mitbringen, mindestens, wenn ich mit euch zusammenarbeiten möchte?
Ja. Ja, ist eine gute Frage. Ich sage mal, wir sind halt kein billiges Unternehmen. Wir sind hochwertig, aber mit 15.000 Euro fangen wir an, würde ich mal sagen. Die klassische Webseite fängt zwischen 15.000 und 30.000 Euro, liegen wir.
Wie groß können die Aufträge werden?
Also auf jeden Fall sechsstellig, aber auch siebenstellig.
Gibt es siebenstellige Aufträge aktiv oder habt ihr nur die Möglichkeit, praktisch
Nein,
solche
also was man sagen
Aufträge?
muss, wir haben also bis jetzt tatsächlich keinen Auftrag, der siebenstellig ist, aber wir haben Kunden, die in der Gesamtheit Auftragsvolumina haben, die sehr, sehr nah an siebenstellige rankommen. Ja.
Kannst du uns zu den Umsätzen was in den ersten Jahren sagen? Seit 2020 seid ihr ja aktiv.
Genau, ich glaube, auch das steht ja im Business Insider Artikel. Also, wir sind ein profitables Unternehmen gewesen, nicht investorengestützt. Wir warten tatsächlich zu viel zum Thema steuerliche Aufarbeitung immer noch auf die letztendliche BWA. Aber wir sind im vergangenen Jahr auf jeden Fall also in eine Millionenmarke gekratzt. Wahrscheinlich waren wir über der Million. Und im Jahr davor wären das um die 150.000 oder so gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich
Ja,
damals.
irgend sowas, also 120,
Irgendwie, was ich da
150.000,
gesagt
sowas.
hatte,
Und das
war der aktuelle Stand. Und
letztes Jahr habe ich 1,2 Millionen gelesen.
ja, irgendwie.
Wie sieht dieses Jahr aus? Besser?
Ja, wir sind auf jeden Fall dieses Jahr über dem Bereich. Also jetzt noch nicht. Also wir werden Ende des Jahres definitiv über dem Bereich sein. Es ist aber, hat sich verlagert vom Fokus her auf Golixo. Also es gehen gerade sämtliche Ressourcen, auch mitarbeitertechnisch von Plutus, fließen gerade in Golixo rein, das europäische Microsoft Teams, diese europäische Kollaborationslösung. Von daher wird der Anstieg des Umsatzes nicht allzu groß sein, aber definitiv größer als im Vorjahr.
Das europäische Microsoft Teams heißt, wie viele Nutzerinnen und Nutzer habt ihr aktuell?
Also es ist nicht das europäische Microsoft Teams, sondern es ist vergleichbar mit vielleicht einer Microsoft Teams-Lösung. Wie viele Nutzer wir haben, wir sind noch nicht online, wir haben aber vorgefertigte, also was heißt, wir haben abgeschlossene Absichtserklärungen und auch schon Lizenzverträge, die im sechsstelligen Bereich an Nutzern liegen.
Das heißt, ihr seid gerade noch in der Vorbereitung,
Ja.
was genau zu launchen, was ist Golixo?
Wir entwickeln im Grunde genommen ein Tool, in dem du eine E-Mail-Lösung, eine Videocall-Lösung, eine Chat-Lösung, Cloud-Lösung und eine Kalenderlösung hast. Wird im Laufe des Jahres und des nächsten Jahres noch um dieses Office-Paket und um ein Rechnungsstellungspaket erweitert. Und im Grunde genommen ist das dann eine europäische, nach DSGVO-konform entwickelte Kollaborationslösung, die eben vor allem in städtischen und öffentlicher Hand eingesetzt werden kann, aber auch in Schulen und auch in der Privatwirtschaft.
Das heißt also, ihr versucht praktisch, also ich kenne das Problem irgendwie, wenn ich mit dem Bürgermeister zum Beispiel ein Online-Interview während Corona
Ist
hatte,
WebEx.
gab es, wenn überhaupt Webex, gab es Software, die ich vorher noch nie gesehen habe, weil die dann den Datenschutzrichtlinien entsprechen. Da sehe ich den Punkt, da könnt ihr als deutsches Unternehmen wahrscheinlich, was Datenschutz und Datenspeicherung und sowas alles, den Vorteil
Genau.
bieten, dass die Kommunen und sowas die Verträge abschließen, ist sicher ein
Ja.
großer Markt. Was könnt ihr aber in der Privatwirtschaft zum Beispiel den aktuellen.
Was hast du denn in deinem Unternehmen jetzt? Hast du Freelancer? Was nutzt du für Videocalls?
Microsoft Teams.
Microsoft Teams, was nutzt, also okay, was nutzt du für E-Mails, Outlook?
Nutze ich normalerweise Outlook. Ich weiß aber auch, viele nehmen die Apple Mail von
Interner
denen.
Chat, was nutzt du da?
Also du wirst ganz ehrlich, sind wir eigentlich über WhatsApp connected
So,
alle.
genau, und dann hast du manche, die nicht per WhatsApp sind, sind bei Slack. Dann hast du irgendwie noch eine Cloud-Lösung. Die meisten nehmen WeTransfer. Wir sitzen hier in dem Videostudio, die Dateien sind relativ groß, wird meistens per WeTransfer oder so versendet. Und wir haben gesagt, okay, pass auf, wir wollen eben nicht mehr fünf Anbieter haben, sondern wir wollen einen. Und der Vorteil ist bei uns, du musst nicht mehr aus der Maske raus. Das ist ähnlich wie bei Microsoft Teams, aber bei Microsoft Teams kriegt es eben auch noch nicht hin, dass alles in einer Maske ist.
Aber ist bei Slack zum Beispiel nicht auch alles, also zumindest
Der Chat,
als
ja.
Add-on praktisch so hinzufügbar?
Kannst du, aber das Ding ist, es ist wieder, du musst es hinzufügen. Es ist erstens wieder nicht europäisch, also auch tatsächlich privatwirtschaftliche Unternehmen unterliegen dem Datenschutz. Das heißt, man muss irgendwie rechtfertigen können bei der Datenschutzprüfung, wo liegen denn die Daten? Klar, es ist legal, aber viele, gerade größere Unternehmen, wollen das auch nicht. Die wollen einen deutschen Anbieter haben, weil es ist natürlich so, das sind schon relativ kritische Punkte der Infrastruktur. Es ist einfach eine grundlegende Kommunikationslösung. Wir können, wenn von heute auf morgen aus irgendeiner politischen Spannung hinaus das gekapselt werden soll, dann haben wir ein Problem. Und viele wollen einfach auch, dass die Daten in Deutschland lokal liegen, und das können wir eben bieten. Und wir werden günstiger. Also eine Lizenz fängt bei uns ab 5,40 € an. Die beinhaltet alle die genannten Funktionen. Und es ist eben alles in einer Software. Wenn du jetzt schon WeTransfer, irgendwie noch Microsoft Teams, dann noch Slack hast und so weiter, kommst du immer bei 15, 20 € raus, wenn du alles in der Pro-Version hast. Bei uns, wie gesagt, bei 5,40 € ungefähr.
Das heißt ja aber auch, mein Gegenüber muss auch euch nutzen. Also ich müsste das in meinem Freelancer-Team praktisch so bekannt machen, dass jeder eine Lizenz da hat. Oder kann ich dann auch mit der Software mit jemandem in
Wir
Microsoft Teams
bieten
trotzdem sprechen?
Bridges an. Wir sind im MVP, haben wir keine Bridges, sondern im MVP ist es so, dass der Gegenüber logischerweise auch die Golexo-App haben muss.
Ja.
Kann als Gast hinzugefügt werden, ist dann kostenfrei. Wenn er nur mit dir chattet, wenn er mit anderen Leuten noch chattet, einfach Nutzer 5,40 €. Videocalls muss das Gegenüber das nicht haben, da reicht der Link und du joinst über den Browser. Ich meine, bei Chat bieten wir das sogar auch bald an. Also das heißt, selbst da geht das, dass er die Software gar nicht haben muss, sondern das eigentlich nur komplett webbasiert läuft. Bei der Cloud ist es genauso, braucht das Gegenüber das auch nicht. Ja, also bei den wenigsten Funktionen.
Okay, du hast es besser verkauft, als ich vorher davon ausgegangen bin, muss ich sagen, vom Unternehmen, weil ich habe tatsächlich mich gefragt, ich habe die Softwares ja, und ich muss jetzt mein Team dann praktisch überzeugen davon. Ihr sprecht aber schon eher Konzerne dann damit an und die Städte
Ich
und
will
Kommunen,
eigentlich
oder?
in Startups, weil ich finde es ziemlich cool, wenn ich sage, ein junges Unternehmen, also ein ganz junges Unternehmen mit, wenn du jetzt dein Cousin sagt, er will morgen gründen, dass er sich keinen Gedanken darum machen muss, wo hat er seine E-Mails, wo hat er irgendwie mit Gmail oder WeTransfer, einfach zu Golexo drückt, gibt seinen Unternehmensnamen ein, zahlt einmal 45 per PayPal und es generiert sich ein Workspace, in dem er einfach komplett easy arbeiten kann. Und das halt auch noch von einem deutschen Unternehmen. Und ich finde, wir sollten tatsächlich langsam, wenn es deutsche Software gibt, darauf auch setzen. Nicht, weil ich das jetzt großartig verkaufen möchte, sondern ich versuche immer deutsche Software zu. Es gibt leider nur scheiß deutsche Software.
Aber ist es nicht auch ein bisschen gemachtes Problem? Also, weil ich habe im Moment auch überhaupt keine Probleme bei der Kommunikation. Wenn es dringend ist, rufe ich an. Über WhatsApp geht das meiste. Man kann WhatsApp-Gruppen machen, wenn es irgendwelche um
Das
spezielle
Problem ist, du
Projekte geht.
darfst, ja, ich bin mittlerweile, ja, natürlich ist es ein gemachtes Problem. Also keine Frage, es ist ein Luxusproblem, aber ich finde es schöner, wenn ich eine App in meinem Handy habe. Es sieht aus wie WhatsApp, ne? Du hast unten die App, dann drückst du auf Chat, du drückst auf E-Mail, auf Kalender. Das ist einfach dein kompletter digitaler Arbeitsworkspace. Du brauchst kein Gmail mehr, du brauchst nicht fünf verschiedene Apps, sondern du hast alle eine, und das ist einfach deine komplette Arbeitskommunikation. Und wenn du die geschlossen hast und einstellst, ab 20 Uhr möchtest du keine Notifications mehr haben, hast du halt deine Ruhe. So, das ist da, wo wir hinwollen. Das sind wir im MVP vielleicht noch nicht, weil zum Beispiel diese Snooze-Funktion nicht da ist und so weiter. Aber da wollen wir hin und das wollen wir auch sein. Und ich finde es mega, mega cool, wenn einfach ein Startup sagen kann, zu uns und alles drin.
Und habt ihr irgendwelche Konzerne oder so große
Yeah.
Unternehmen, die dabei sind dann?
Wir sind tatsächlich, ich habe gestern mit Marco darüber gesprochen, dass wir jetzt in 2 Monaten unser großes Launch-Event machen, wo wir öffentlich gehen. Da werden wir das erste Mal sämtliche Namen droppen, und es sind echt coole dabei.
Willst du
Also.
uns einen hier schon mal exklusiv verraten?
Nee, aber es sind, also man kennt einige tatsächlich davon. Man muss auch mal dazu sagen, es ist nicht immer das komplette Unternehmen, sondern es sind oft auch einzelne Abteilungen, die Step by Step reingehen, aber es sind einige coole Unternehmen dabei. Ja.
Verstehe, das heißt, das Problem ist schon da in einigen Unternehmen und es wird angenommen von.
Ja, also wie gesagt, Datenschutz ist ein Riesenthema, Produktivität ist ein Riesenthema und tatsächlich auch so ein bisschen zu sagen, wir wollen deutsche Software haben. Ja.
Und wie ist es, wenn du so ein neues Produkt entwickelst? Du hast ja sicher ein großes Kontaktnetzwerk mittlerweile aufgebaut. im Vergleich zu der Zeit, als du angefangen hast? Hast du schon so einen gewissen Erfolg, den du weißt, den gibt's, weil du hast die Kontakte, du hast die Leute, die cool finden, was du machen, die irgendwie da
Wir haben ja
sind?
vorverkauft. Also das Ding ist, wir haben wirklich an unser Netzwerk vorverkauft, gepresaled, ziemlich viel. Damit haben wir einen Großteil der Finanzierung auch gestellt, und stellen den auch nach wie vor. Das ist definitiv so. Also wir würden gar nicht so aggressiv da rein investieren und entwickeln, wenn wir nicht wüssten, es würde angenommen werden.
Dann nochmal ganz kurz zurück. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Nach dem Verkauf von Five und dazwischen und bis zur Gründung von Bluetooth hattest du ja zwischendurch zumindest offiziell bisschen kurz frei. Hast du in der Zeit über Bluetooth nachgedacht oder war das schon, als du verkauft hast, klar, irgendwie Bluetooth kommt jetzt?
War klar, weil ich habe Markus kurz vom Acity kennengelernt,
Wo habt ihr euch kennengelernt?
über LinkedIn tatsächlich. Ich wurde genötigt von meinen Marketern, mich auf LinkedIn zu registrieren. Ich war vorher auf Xing, ich habe gedacht, das wird die deutsche Revolution. Wurde es nicht. Ich bin auf LinkedIn und habe erstmal alle angeschrieben, bis LinkedIn gesagt hat, ey, du kannst keinen mehr anschreiben. Und irgendwann hat mir Marco geantwortet. Und dann haben wir irgendwie hin und her geschrieben, hatten einen Videocall, haben uns super verstanden, einen Tag später getroffen in Frankfurt und dann war klar, wir gründen zusammen. Ja, und dann
Krass.
kam 2 Monate, einen Monat später war das dann auch durch mit 2 Monate später war das dann durch mit Five. Das war parallel schon. Ja.
Apropos Marco und du, mit Viral habt ihr jetzt eine Vertical-Agentur, wenn das alles so richtig ausgesprochen ist, an der Marco, wenn ich richtig informiert bin, erstmal nicht beteiligt ist.
Nein, genau. Also es ist, wir sind aus einem Kundenauftrag raus gegründet. Das ist ganz spontan gewesen, weil wir betreuen eine Altenheimkette mit, ich glaube, das sind 20 oder 40, 20 Standorten plus diese eine zweite, also irgendwie sind es 20, 40 Standorten und die haben ein Riesenproblem, nämlich Pflegekräfte. Und wir haben einfach diese TikTok-Kampagne gestartet, diesen TikTok-Kanal mit Krass Altenheim, haben mit dem einen Jahresvertrag, wo wir sagen, okay, pass auf, wir betreuen euch jetzt ein Jahr, produzieren wir für euch alles, machen alles. Und es kam so gut an, dass das medial natürlich echt gut angekommen ist, also auch großes Interesse herrscht. Und seitdem kriegen wir viele Anfragen. Und dann haben Finn und ich gesagt, okay, wir gründen jetzt Viral. Finn ist gerade das Problem, er ist noch nicht 18. Bei ihm macht es fast keinen Sinn mehr, jetzt diese Geschäftsfähigkeit U18 zu beantragen. Weshalb wir jetzt gerade gucken, ob wir das jetzt in der GmbH-Form jetzt schon gründen oder ob wir warten, bis er 18 ist. Aber ja, das ist im Grunde genommen aus einem Kundenauftrag entstanden.
Das heißt, warten, du gründest jetzt nicht das Unternehmen und holst ihn später ins Boot, weil das zu kompliziert ist dann, oder?
Genau, wir haben einfach einen Vertrag miteinander, der das abgilt, dass es eben gemeinschaftliche Assets sind und sobald, also das sind wir gerade in der Prüfungsphase, also je nachdem, wie wir das hinbekommen, ob wir es vielleicht auch über den Dad machen oder nicht.
Wenn er U18 ist, was heißt ein Vertrag? Den müssen ja auch die Eltern dann unterschreiben.
Selbstverständlich, klar,
Damit
natürlich.
das alles zählt.
Na klar.
Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Über
Man muss
Insta,
kurz sagen,
ja.
Finne sagt vielleicht den einigen mit Erste Million, dem Song, wie würdest du ihn beschreiben? Was für Content macht er auf TikTok?
Er macht Comedy-Sketches mit einem sehr starken Fokus auf satirische Inhalte im Bereich Millionärskinder.
Ja.
Ja, um das mal aus der Management-Position von Finn zu sagen. Also er ist ein durchaus aufstrebender Creator, der zu den Top-Creatoren in Deutschland gehört bei TikTok und ich glaube mittlerweile über 1,4 Millionen Follower hat. Der erste Song ist mega eingeschlagen. Und ich glaube, über 60 Millionen Streams, wenn man alle Videos zusammenzählt auf TikTok. Über 2 Millionen Streams jetzt das Musikvideo auf YouTube und ich glaube auch mittlerweile 2,5 Millionen Streams auf Spotify. Das ist schon echt ein Hit und ja, mit dem zusammen mache ich das.
Das heißt, was genau macht ihr bei Viral? Managt ihr auch Künstler? Oder ist Finne exklusiv im Management bei euch? Oder managt er sich selbst so ein bisschen dann
Also
bei euch? Oder wie ist das?
Beaufsichtige Finn seinen Werdegang so ein bisschen, dadurch, dass ich natürlich so ein bisschen die Kontakte auch habe von früher und so. Manage ich Finn, ist aber der einzige Creator noch und ist aber so, dass wir beide, dass das nicht Teil von Viral ist, sondern das ist ein Agreement zwischen uns beiden, freundschaftlich. Und auf der anderen Seite haben wir eben Viral, wo wir tatsächlich die Kunden betreuen. Das heißt, es gibt ein Unternehmen, das sagt, sie möchten auf TikTok. Wir sagen, okay, pass auf, wir kommen einmal im Monat zu dir mit einem Drehteam, drehen die Videos vor Ort. Danach schneiden wir die, laden die hoch. Du hast damit nichts zu tun, kostet dich Summe X. Und dann
Kannst du Summe X?
20.000 geht's los ungefähr.
Okay, das heißt, es gibt kleine Unternehmen irgendwie, die
Genau.
nicht für die nicht die richtigen für euch dann
Für die
sind,
sind wir
oder?
nicht die richtigen, noch nicht. Wir arbeiten dran. Wir werden einen coolen Kurs jetzt auch rausbringen, der für kleinere Brands eben auch das relativ kostengünstig aufschlüsselt. Das wird zeitnah folgen. Und wir machen immer wieder Strategie-Sessions mit kleineren Unternehmen und Startups, wo wir einfach sagen, okay, wie können, also so Einzelcoachings im Grunde genommen, wobei ich es nicht Coaching nenne, weil es ein unfassbar
Ja.
doofer Begriff ist, aber wir beraten die einfach. Und aber die tatsächlich aktive Betreuung macht auch nur ein großes Unternehmen Sinn, weil ein kleines Startup ist meistens so jung und agil, dass sie das auch selber machen können. Und dann machen wir da lieber Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich es immer, statt die komplett zu überbetreuen. Das macht auch wenig Sinn.
20.000 monatlich ist ja eine stolze Summe.
Ja.
Wie geht so ein erster Auftrag dann vonstatten? Also klart, dir ein Creator, der irgendwie zu den bekanntesten dann auf der Plattform gehört, aber ist ja trotzdem irgendwie, reicht das als Vertrauensvorschuss?
Wie schon gesagt, Stella Vital ist ein Kunde, der bei Plutus war. Da ist der Vertrauensvorschuss da. Mit Krass Altenheim haben wir jetzt eine sehr gute Case Study, die viele überzeugt hat. Wir haben viel positive Presse, die darüber berichtet. Das sind alles Credibility-Faktoren, die da mit reinspielen. Und natürlich auch die Popularität von Finn, wo wir gesagt haben, okay, er hat mit 1,4 Millionen Followern irgendwie einen Account aufgebaut. Ich habe auch deshalb tatsächlich mit TikTok jetzt angefangen und habe irgendwie auch nach dem dritten Video jetzt 30.000 Follower. Und das ist schon eine coole Sache, weil man sagen kann, okay, wir tun nicht so, als würden wir es wissen, sondern wir wissen tatsächlich, wie es funktioniert. Und das reicht dann meistens schon, ja.
Ich habe gesehen, du bist selbst da Creator irgendwie aktiv
Ja,
und hast
ja.
eine eigene Serie. Vielleicht möchtest du dazu kurz was
Ja,
sagen.
das ist das, was ich gemeint habe. Also, wie schwer ist das, heißt das? Das ist so ein Format, wo wir versuchen, unmögliche Sachen irgendwie ja, zu Unterhaltungszwecken eben aufzuarbeiten. Das heißt, wir sagen, wie schwer ist es, ein Ferrari kostenlos zu bekommen, wie schwer ist es, ein Flugzeug selber zu fliegen, wie schwer ist es, ein Schloss für eine Woche zu bekommen und so
Das ist
weiter.
noch nicht online, das kommt jetzt noch.
Das kommt jetzt online, genau. Wir sind gespannt, wie es ankommt. Und ja, das ist die Serie, die wir jetzt da ins Leben gerufen haben. Genau.
Und das heißt, durch diesen wirklich schnellen Erfolg durch deine Videos zeigt ihr praktisch euren Kunden nochmal, ey, wir können einen neuen Account erstellen und kriegen in kürzester Zeit sechsstellige Klicks plus die Abonnenten dazu.
Siebenstellig.
Siebenstellig, ja,
Aber
okay.
ja, aber nein, klar, ja, natürlich, es spielt mit rein. Also das ist, ich habe da selber Lust drauf, ich finde das cool, mir macht das echt Spaß. Und ist auch cool, weil Finn und ich ziemlich viel Zeit miteinander verbringen und dann haben wir irgendwie auch so ein Thema, was man zusammen bearbeiten kann und man kann sich da gegenseitig supporten. Ich kann ihn filmen, er kann mich filmen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein Verkaufsargument, klar.
Wie viele Kunden habt ihr da jetzt, die sagen, boah, krass,
Also wir.
Altenheim ist so gut angekommen, wir wollen es auch machen?
Ja, also wir haben Krass Altenheim, ist jetzt ein geschlossener Vertrag. Wir haben mit drei anderen Kunden jetzt gerade die Verträge geschlossen in der letzten Woche. Das ist unter anderem ein großes Kaufhaus zum Beispiel, was jetzt neu gebaut wird im Dreiländereck unten. Das ist ziemlich groß, das wird ziemlich cool. Wir sprechen mit einem großen Autovermieter und so weiter und so fort. Also wir haben aber auch aus öffentlicher Hand viele Anfragen. Es sind aber Prozesse, die einfach dauern, auch aus einem Grund. Wir suchen Leute, wir suchen Mitarbeiter und das ist eine ziemlich crazy Stelle, die es, glaube ich, so nicht gibt, weil wir so einen Content Creator im Grunde genommen, die aber auch so viel Ahnung aus der Privatwirtschaft haben, aus der Geschäftswelt, dass man die eben ohne Gewissensbiss auf Kunden loslassen kann.
Okay, das heißt, was sollen eure Mitarbeiter genau machen? Was sind die Aufgaben?
Tatsächlich das, was wir jetzt machen, nämlich sich überlegen, okay, was ist für ein Altenheim, was könnte ein gutes Format sein, dann die Videoideen entwickeln, hinfahren, die drehen, schneiden und hochladen. Ja.
Das heißt, es sollen Leute sein, die selbst auch einen TikTok-Account vielleicht schon haben, der relativ erfolgreich ist,
Ja,
oder ist
genau.
das keine
Das
Mussbedingung?
ist keine Mussbedingung. Wir haben jetzt nächste Woche einen Testarbeitstag mit einem potenziellen Mitarbeiter, der einen eigenen TikTok-Account hat mit, ich glaube, 90.000 Followern. Das ist natürlich cool, weil wir sagen können, okay, der hat schon irgendwie eine Referenz, der weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber wir sind auch nicht abgeneigt, jemanden zu haben, der eben keinen eigenen Account hat, aber wo man einfach sagt, okay, der hat Lust, sich da jetzt einzuarbeiten, aber eine gewisse Kompetenz in dem Bereich muss er natürlich mitbringen.
Und aktuell ist euer Team
Finn und
wie
ich
groß?
tatsächlich, also Finn und ich und mehr sind wir nicht
Wie viele
gerade.
Leute sucht ihr?
Drei.
Und das reicht dann gerade so für die Aufträge, die ihr jetzt habt, oder ist es dann Perspektive schon so, dass ihr damit auch noch ein paar mehr Kunden an Land ziehen könnt?
Das reicht für die Aufträge, die wir jetzt in den nächsten 2 Monaten planen. Also das sind praktisch aus den Anfragen, die wir bekommen haben, die Qualifizierten. Wir sagen, okay, dann sind wir jetzt in ernsthaften Verhandlungsgesprächen, aber die wollen natürlich auch alle relativ schnell starten. Und das würde dann perspektivisch erstmal reichen. Genau. Ja.
Das Unternehmen Viral ist dann in Köln oder soll
Genau.
das auch nach
Nee,
Frankfurt?
das in Köln, genau.
Und du bist dann zwischen Köln und Frankfurt am Hin- und Herpendeln?
Richtig, genau. Also ich habe meine Wohnung jetzt auch, ich habe auch eine Wohnung in Köln und bin praktisch zwischen Frankfurt und Köln immer am Hin und
Was ist
Herfahren.
die schönere Stadt von beiden?
Frankfurt fürs Business, Köln zum Leben.
Und was sagt Marco dazu, dass du jetzt noch ein anderes Unternehmen hast und dann auch noch in Köln?
Ja, das ist natürlich eine Sache, die man vorher besprechen muss und die man auch gemeinschaftlich entscheiden muss. Aber wir sind da beide fein mit. Es ist so, dass unsere Aufgaben, glaube ich, relativ gut verteilt sind und der Sales auch. Also meine Aufgabe ist ja vor allem Verkaufen, also Sales ist und Marketing. Ich kann oftmals mit einem Kundentermin alle drei Unternehmen bedienen, weil irgendwie jedes Unternehmen Interesse an allen drei Produkten hat. Genau. Ja.
Okay, das heißt, es ist aber nicht so, war fast eine Option, dass er praktisch, wenn das über Bluetooth mit entstanden ist, dass er bei Viral mit einsteigt oder war gleich klar
Nee,
irgendwie.
das ist, aber es ist so, dass natürlich auch bei Viral öfter mal dann Kunden, also wenn es Kunden, die nicht bei Pluto sind, aber bei Viral, dann kommen die dieses, praktisch in dieses Ökosystem rein und dann sagt man, okay, pass auf, jetzt braucht ihr aber eine neue Webseite und grundsätzlich kriegt auch jeder Kunde von uns irgendwie eine Landingpage für das Produkt, weil die TikTok-Kanäle meistens anders heißen als die Brand selber. Und das geht dann zum Beispiel, der Auftrag geht dann an Plutos. Und wenn man dann mal in Kontakt mit denen ist, verkauft man denen halt auch noch die Gullixo-Lizenzen. So ist das ein geschlossener Kreislauf.
Und ist dein Main-Fokus dann trotzdem Bluetooth mit Gullixo oder ist es Viral oder sagst du, es gibt zwei Main-Fokusse oder
Es
was
ist
die
schon, der
Mehrzahl ist?
Fokus ist schon Gullixo und Viral. Und Plutus ist das, was wir halt mittlerweile auch relativ selbst verselbstständigen konnten. Also,
Und zwischen den zwei Dingern, also du
ja.
sagst, es geht auf einer Ebene so, das ist wirklich gleichgestellt. So.
Ja.
Klar, du kannst jetzt öffentlich auch schlecht sagen, das eine ist besser als das andere.
Wahrscheinlich nicht, ja.
aber das ist für dich nicht deutlich mehr Zeitaufwand, auch so zwei Unternehmen, die ja trotzdem irgendwie aufgebaut werden müssen, Kundenakquise irgendwie
Also es ist halt so,
abliefern.
dass, ja natürlich, also es ist so, dass es natürlich ein Zeitaufwand ist. Also Plutus läuft, das ist unabhängig von meiner Arbeit läuft das. Gullixo und Viral haben genau beide ein Need, nämlich Kunden und Marketing. Und Kunden, wie gesagt, ist oftmals ein Termin tatsächlich. Und Marketing ist so, dass wir auch Leute bei uns haben, die für das Thema Marketing, Visuals und so verantwortlich sind, die man da einfach auch gut koordinieren kann. Von daher ist es doch ein überschaubarer Zeitaufwand.
Verstehe. Das heißt, es ist beides parallel irgendwie zueinander so möglich, dass ihr euch da, auch wenn du das wahrscheinlich nicht öffentlich sagen würdest, aber mit Marco und so alle untereinander da cool seid, so
Wir
mit
sind uns
denen von
völlig
dem.
cool miteinander, also das
Okay.
ist alles fein, ja.
Wie ist es denn jetzt, wenn du Viral mit aufbaust und du sagst, mit Gullixo launch ihr in 2 Monaten dann das Produkt? Ist da trotzdem irgendwie, also sagst du, vormittags mache ich das eine, nachmittags das eine oder wie? Also es ist irgendwie schon interessant, jemand, der irgendwie zwei Unternehmen, die ja. Wenn du sagst, dass so preislich auch die Spanne sind ja keine kleinen Dinger so, also es sind beides perspektivisch wachsende Unternehmen. Wenn es bei beiden Notfall ist zum Beispiel, was ist der Plan?
Mit beiden Notfall. Also
Morgens ruft Marco an, du bist gerade noch, weiß ich nicht, in Düsseldorf zum Frühstücken und dann Finn ruft 2 Minuten später an und sagt, boah, wir haben hier die Hütte brennt.
dann muss man priorisieren, was von beiden mehr brennt, wobei es noch nie vorgekommen ist. Und meistens ist es so, dass alle Probleme auch Marco lösen kann und an die anderen Probleme auch Finn. Also das ist, glaube ich, eine gute Aufteilung. Und meistens ruft mich dann eher der Kunde an, der bei allen drei Unternehmen Kunde ist und sagt, okay, hier läuft gerade irgendwas nicht gut. Und dann kann man natürlich nachjustieren. Aber selten rufen die Founder an oder auch die Mitarbeiter und sagen, es brennt da, weil das, glaube ich, ganz gut
Wie ist die
läuft.
Arbeitsteilung denn bei Golix? So 50-50 trotzdem,
Ja,
oder?
ungefähr.
Hat Marco auch noch ein anderes Unternehmen so, oder?
Nee, gerade nicht. Nee.
Ist er in der Schule noch, oder?
Ja, das ist der Punkt. Also der,
Ja.
sein Fokus ist, Gullixo Plus, glaube ich, reicht auch gerade, weil er halt noch in der Schule ist und jetzt nächstes Jahr sein Abi macht, genau.
Das sagt dann wahrscheinlich einiges auch darüber aus, warum vielleicht dann nicht das zweite Unternehmen
Ja,
noch
richtig,
da ist so.
genau.
Gibt es denn eine Arbeitsteilung in dem Sinne, dass du einen Bereich hast, wo du für die ÖR zuständig bist? Bist du eher der Vertriebler und er macht das Technische,
Genau,
oder?
also er verantwortet mit dem Team die technische Entwicklung, ich mache Vertrieb und Marketing und auch Kundensupport. Das ist das, was, also ich mache nicht selber den Kundensupport, aber ich baue den auf und das ist meine Aufteilung. Also man sagt ja SaaS, eine Software as a Service, er macht eben Software, ich mache as a Service und genau, ja.
Wenn man irgendwie so jung wie du anfängt, auch zu gründen, ist es ja schon so, also. Du bist relativ früh auch mit klarem Fokus aus der Schule raus dann.
Ja.
Verliert man da so ein bisschen den Kontakt auch so zu den Mitschülern und sowas? Also wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen du noch Kontakt hast und rutscht so
Ja.
ein bisschen in diese Unternehmerbubble auch rein.
Finn sagt öfter mal, ich bin mehr Boomer als Jugendlich.
Also man rutscht rein.
Ja, also ich habe gestern mit ihm darüber diskutiert. Wir haben uns auf 70-30 geeinigt, also 70% ganz normal Jugendlich, 30% irgendwie
Ich hätte
Boomer.
jetzt fast Boomer gedacht. Also nicht, weil ich dich so kenne, sondern weil er
Ah,
das so,
nee, also
so
mir.
schlimm darstellt. 30% Boomer ist doch perfekt fürs Geschäft.
Oder? Sage ich auch. Also müsstest du Finn gleich nochmal genauer erläutern, deine Stellungnahme. Aber ich. Finde auch. Also das ist so die Aufteilung. Und natürlich ist es so, ich war halt nicht mit Feiern, auch wo ich Five gegründet habe. Das war halt, da war ich halt zu Hause. Und heute ist es halt, muss ich sagen, habe heute deutlich mehr Zeit. Auch dass ich drei Unternehmen parallel habe, sagen wir zwei, um die ich mich aktiv kümmern muss, habe ich einfach viel Zeit. Also es ist nicht so, als würde ich 24/7 mehr arbeiten, wie ich das am Anfang gemacht habe bei Plutus und bei Golixo, sondern es ist so, dass viel selbstständig läuft. Und man eben viel nachjustieren, nachdenken und netzwerkt. Also das ist mein Hauptjob. Ja.
Hast du denn so ein Privatleben, so, also irgendwas, was du so komplett privat noch machst, getrennt von allem?
Also
Also ich
was.
habe es bei jungen Unternehmern oft, dass sie sagen, ja, das ist mein Privates, aber irgendwie, ich treffe meine Geschäftspartner dann beim Tennis oder Golfen so oder
Ja,
so.
genau. Also das ist natürlich so. Ich versuche, also mit Finn ist es schon so, dass wir haben natürlich eine Company zusammen. Aber es ist, ich würde mal sagen, also wir wohnen auch, wir haben die WG zusammen und da ist 20% Arbeit und 80% dann schon auch Freetime, also wo wir sagen, okay, oder sagen wir 50-50 vielleicht eher, wo wir sagen, okay, das ist, jetzt gehen wir mal irgendwie in den Europapark oder so, das ist dann nicht mit Arbeit verbunden.
Hast du Kumpels irgendwie, die von damals noch sind, die überhaupt nichts geschäftlich mit dir zu tun haben?
Ja, wenige tatsächlich, aber so zwei, drei, wo man, mit denen man noch echt viel Kontakt hat, wo man geschäftlich gar nichts zu tun hat. Ja, aber da ist der Kontakt dann auch relativ gering, also das muss man schon sagen. Ja.
Du bist damals nicht feiern gegangen. Wie ist es heute? Gehst du ab und zu mal feiern oder ist es einfach nicht so dein Hobby?
Also die Stadt Köln verleitet natürlich mit zahlreichen Freizeitaktivitäten dazu, da feiern zu gehen. Und das war die Zeit, die ersten Wochen, wo ich nach Köln gezogen bin, auch echt intensiv, also ich sag mal jeden Abend fast sogar, und mittlerweile pendelt sich das ein auf ein, zwei Mal die Woche. Ja.
Okay, aber es ist schon so.
Ja.
Wann warst du das erste Mal so richtig feiern?
Ich glaube, wo ich in Frankfurt gewohnt habe, tatsächlich. Also ich bin nach Frankfurt gezogen und dann war ich während Corona, darf man jetzt nicht so laut sagen, hört uns ja keiner zu, sind ja unter uns. Da war es dann so, dass als die Corona bestimmt ein bisschen gelockert wurden, gab es einige Veranstaltungen in Frankfurt und da war ich dann das erste Mal so richtig feiern. Ja.
Und so, dass so Club, Disco das erste Mal oder
Ja,
sowas?
das ist dann auch so in dem Dreh rum, ne? Also ich sag mal so vor 2 Jahren vielleicht das erste
Und
Mal.
mit wem bist du dann gegangen? Also wenn du sagst, du hattest zu den Leuten irgendwie aus der Schule, die vielleicht schon vor Corona
Ja.
irgendwie da waren, nicht mehr so viel Kontakt.
Die ich in
Oh,
Frankfurt noch kennengelernt habe. Also das
okay.
war dann schon, ich bin nach Frankfurt gezogen und da habe ich dann einfach neues Freundesnetzwerk geschaffen und mit denen war ich dann feiern. Ja, und teilweise auch mit Geschäftspartnern, also.
Und brauchst du manchmal dieses auch komplett aus der Bubble so raus, dass du irgendwie so einen Kumpel hast, weißt du, der hat gar nichts damit zu tun, den kannst du anrufen so? Oder ist das, oder ist.
Also Finn ist jemand, wo ich überraschenderweise, und das ist wahrscheinlich schwer zu erklären, schwer zu verstehen, aber das ist so jemand, weil Finn hat relativ wenig mit Business zu tun. Das ist Content Creator, der zieht sein Ding durch und ich mache das ja jetzt auch so ein bisschen nebenbei und das ist schon immer so eine Sache, die halt eigentlich nichts Geschäftliches ist, weil man einfach so selber für sich dann Content produziert und das ist cool und das machen wir, und wenn, wie gesagt, wir gehen zusammen Wakeboarden einmal die Woche, das ist immer ganz entspannt und ja, so ein Zeug. Ja.
Dann ein bisschen vom Privatleben nochmal ins frühe bis heute Geschäftsleben. Weißt du noch irgendwie, wann du das erstmal so dir bewusst war, so jetzt führe ich meine erste richtig geschäftliche Verhandlung? Wahrscheinlich irgendwann um 5 rum.
Ja, weiß ich noch. Das war die Stadt Schweinfurt. Es ging um eine Influencer-Kampagne für das Sommerfest. Das war meine erste Verhandlungssituation, ja.
Wie blickst du heute darauf zurück?
Habe ich gut gemacht.
Und hast du das Gefühl, dass du dich damals schon irgendwie am Anfang auch bei Verhandlungen ein bisschen unter Wert verkauft hast? Irgendwas hättest du
Voll.
so. Gab es da einen krassen Prozess, wenn du so heute darauf zurückblickst?
Ich glaube schon. Also man verkauft sich, glaube ich, immer am Anfang unter Wert, weil man Angst hat, dass das sonst abgelehnt wird und wird vielleicht auch sogar. Wir haben uns damals deutlich unter Wert verkauft. Ich hätte besser verhandeln können, aber ich glaube, es war schon ganz gut dafür, dass es die erste Verhandlung war. Also dafür war es dann tatsächlich okay und wir haben genug Gewinn dran gemacht.
Wie lange hat es gedauert, bis du sagst, jetzt wenn du so zurückblickst, du hast dich nicht mehr unter Wert verkauft?
Ich habe letzte Woche einen TikTok-Vertrag unterschrieben, wo ich mir so dachte, verdammt, ich hätte es doch wirklich nehmen können.
Ja.
Das heißt, man verkauft sich, glaube ich, immer wieder unter Wert.
Ab wann ist es
Aber
denn weniger passiert? Ab wann warst du mit dem
ja,
Großteil, wo, wenn du jetzt so
ich würde
sagst?
sagen, seit letztes Jahr tatsächlich erst. Also seit Ende letzten Jahres, Mitte, Anfang letzten Jahres.
Hat das irgendwie Klick gemacht irgendwann dann oder gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, so, also wenn du es relativ genau definieren kannst, ab wann du das nicht mehr gemacht
Wir haben bei Plutus relativ günstig Webseiten verkauft und irgendwann haben wir gesagt, pass auf, was passiert denn, wenn wir unsere Preise einfach mal verdoppeln? Und das haben wir dann gemacht und dann ist der Stundensatz von 99 Euro auf 199 hoch und das hat aber mega gut funktioniert. Auf einmal hatten wir viel mehr Kundenanfragen. Ich weiß nicht warum, weil vielleicht die Kunden dachten, irgendwie wertiger oder so und wir haben auch so ein bisschen den Service erhöht und das war dann das erste Mal, wo wir gesagt haben, okay, jetzt verkaufen wir uns nicht mehr unter Wert. Genau.
Und hast das Gefühl, dass sich irgendwas so mit deinem steigenden Alter, was ja fast, also du bist jetzt noch nicht 45 oder so, hat sich da irgendwas geändert, dass du gemerkt hast, vielleicht im Vergleich, wenn du 14, 15 bis 17, 18, 19 so, dass sich da nochmal was geändert hat, auch bei deinem Gegenüber, was in Sachen Ernst nehmen, Preise aufrufen, die in anderen Größen liegen?
Ich glaube, mit 18 ist es einfacher, teure Preise aufzurufen als mit 14 oder so, weil man einfach kein Kind mehr ist. Und mit 19 wird es dann nochmal leichter und dann wird es vielleicht primär irgendwann immer leichter. Und aber ich glaube, so zwischen 14 und 18 macht man einen großen Gap und ich glaube, ab 18 nehmen die Leute einen grundsätzlich ernst, egal ob du einen Track Record hast oder nicht.
Ist das wirklich so? Also hast du mit diesem, sobald du 18 warst, nochmal so, also klar, nicht
Ich
auf den
weiß
Tag
nicht,
genau,
ja,
aber
aber.
so schon krass gemerkt, dass wenn du dann sagst, du, wenn du hast gesagt, ab 15.000 bei euch bei Plutus, dass da niemand mehr so die Kinnlade runterfällt und
Es
so.
fällt immer den Leuten die Kinnlade runter. Es ist halt die Frage, wie kannst du dann eine Einwandbehandlung durchführen und wie kannst du eben auf die Einwände von dem Gegenüber eingehen? Und wenn du das gut und schlüssig machst, kann das auch mit 14 Jahren funktionieren. Aber mit 18 ist es vielleicht einfach einfacher, weil sie überhaupt erstmal mit dir sprechen.
Und hattest du davor ab und zu so dieses, dass die Leute mit der Erwartung gekommen sind, du bist irgendwie Schüler so, du
Ja,
solltest für einen Schülerlohn auch arbeiten so und die Leistung abliefern.
klar, das war
Wie
spannend.
bist du dann? Sagst du dann, erklärst du es dann freundlich oder bist du da konsequent und sagst, so brauchen wir gar nicht erst anfangen, irgendwie danke fürs Interesse?
Also ich bin immer freundlich, aber ich bin dann auch freundlich konsequent. Also ich sage dann danke, ich verstehe das auch, ich versuche das zu erklären, aber wenn man dann halt nicht zusammenkommt, dann fangen wir halt auch nicht an zu arbeiten, weil es halt einfach nicht der Wert ist, den wir uns gerne wünschen und dann werden wir beide halt nicht happy mit.
Wie ist denn dein aktuelles Verhältnis zu Christian Lindner?
Seit der Finanzminister geworden ist, nicht mehr so intensiv, und nicht mehr so stark, wie es war, als er, kein Finanzminister war.
Das heißt, reger Austausch über unternehmerische Themen.
Wenig Austausch über Unternehmer, also wenig Austausch tatsächlich, ja.
Das heißt, worüber spricht man, wenn es nicht um Unternehmertum geht?
Also man, glaube ich, also man kann ja unser Interview angucken, da haben wir nicht nur über Unternehmertum gesprochen, sondern auch über Autos und andere Themen,
Also es geht
auf
ein
YouTube.
bisschen, diesmal das, was ansteht, so ein bisschen in Kontakt bleiben.
Genau, also das versuche ich ja grundsätzlich mit allen Leuten und aber wie gesagt, seit der Finanzminister geworden ist deutlich abgenommen, weil einfach er, glaube ich, deutlich reservierter ist und auch selber mehr aufpassen muss, was man tut und was man macht. Unabhängig davon, was wir miteinander tun oder machen, ist es einfach so, dass man da, glaube ich, einfach vorsichtiger wird und es einfach nochmal andere Freigabeschleifen gibt, als das jetzt, wenn du nur Abgeordneter bist oder Vorsitzender von der Partei.
Wir kommen dem Business Insider-Artikel ein Stück näher.
Ja.
Warst du irritiert? Also man muss dazu sagen, du hast in einem Interview gesagt, ihr seid regelmäßig im Austausch und dann hat Business Insider beim Büro von Christian Lindner angefragt und die hatten dann relativ direkt, also ich finde auch sehr freundlich für eine politische Büroanfrage, reagiert und relativ offen, aber war nicht so, also haben nicht das widergespiegelt in ihrem Statement, zumindest nicht eindeutig, dass ihr regelmäßig im Austausch seid. Warst du irritiert, als du dieses Statement gelesen hast? Hat man dich da in Kenntnis gesetzt darüber, dass man sich so
Ich
geäußert hat?
wusste, dass es diese Äußerung gibt. Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, auch von mehreren Stellen. Und natürlich ist es ein Thema, was erstmal aufstoßt, weil man sich denkt, okay, das ist jetzt natürlich also ziemlich hart. Klar, es irritiert. Ich muss dazu sagen, dass es ein Interview gab, in dem ich sage, wir sind regelmäßig im Austausch. Das war mit Starting Up. Das wurde nachträglich auch aufgrund nach der Presseanfrage durch Business Insider von unserer Seite aus korrigiert. Und wir haben geschrieben, wir sind im, weiß gar nicht, was die genaue Ding war, ab und an im Austausch. Und
So, irgend
die
sowas,
Frage ist,
ja.
ist es regelmäßig? Ob ich regelmäßig gesagt habe, ich glaube nicht. Wenn ich es gesagt habe, dann war es ein Fehler. Wir sind halt im Austausch. Es ist, wie gesagt, Christian Lindner, ich bin nicht der einzige Unternehmer, mit dem er sich austauscht. Es ist, glaube ich, gang und gäbe, dass Politiker sich einfach austauschen. Wie gesagt, ich muss deutlich sagen, seit der Finanzminister ist, hat es deutlich abgenommen.
Ist es denn in der Öffentlichkeit dann auch so, dass, also ich komme irgendwie als Journalist aus dem politischen Bereich und mich wundert das gar nicht, weil gerade als Finanzminister ist die Presse ganz anders nochmal
Auf
irgendwie
einen
hinter dir her.
fokussiert, klar.
Du musst deutlich mehr darauf achten, was du sagst, wie du sagst, mit wem du öffentlich zu tun hast und so. Also ist es dir ein bisschen zum Verhängnis geworden, auch dass er der Finanzminister vielleicht war, also weil diese Äußerung vom Büro mit dem Business Insider-Artikel und deiner Aussage, wo du so veröffentlicht wurde, es war ja relativ unglücklich.
Natürlich war es unglücklich, ob es jetzt dramatisch war, weiß ich nicht. Natürlich ist es einfach schade, dass man nicht mehr so im engen Austausch sein kann, wie es war, wo er kein Finanzminister ist. Aber ich glaube, dass Christian da in einer guten Position ist, dass er da einen guten Job macht und auch zukünftig machen wird. Und man wird sich immer wieder über den Weg laufen. Und ich bin oft in Berlin und ja, also man.
Ein anderer Politiker, der ja ab und zu auf deinen Kanälen auftaucht, ist Andreas Scheuer. Wie ist da
Ja,
so das Verhältnis?
relativ gut tatsächlich. Also wir sind im regelmäßigen Austausch, das kann man hier durchaus sagen.
Macht ihr
Und
bald den TikTok-Kanal für ihn?
ist nicht geplant. Also wir sprechen und wir geben ihm Tipps und wenn er es dann umsetzt, dann setzt es um und ja.
Hast du eine politische Heimat?
Nee, also keine konkrete. Ich bin kein Parteimitglied oder sonstiges.
Hast du denn Favoriten, den du wählst bei Wahlen? Du darfst ja jetzt, durftest ein, zwei Mal ja schon wählen.
Genau, also ich bin ein großer Fan generell der Jamaika-Koalition gewesen, die es ja leider nicht gab. Also ich glaube, das sagt relativ viel über meine politische Orientierung aus. Also ich finde, glaube ich, eine Kombination aus Altpartei und auch irgendwie aufstrebende Neupartei wie Grüne oder auch FDP und Kombination mit einer CSU-CDU-Fraktion sehr spannend. Ich glaube, dass man da viel von sich lernen kann. Genau.
Hast du da, wo du wählen durftest, unterschiedlich gewählt oder immer die gleiche Partei?
Unterschiedlich.
CDU und FDP?
Vielleicht.
Okay, du äußerst dich nicht dazu. Du scheust auf jeden Fall ja nicht die Nähe irgendwie zur Politik und zu Amtsträgern. Hast du selbst irgendwann mal Ambitionen?
Nee.
Würdest du ausschließen?
Nee.
Aber jetzt aktuell nicht.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, mir ist die deutsche Politik zu träge, zu langweilig und
Könntest ja Schwung reinbringen.
ich könnte Schwung reinbringen. Ich glaube, dass das schwierig ist in der deutschen Politik, tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt. Und es gab ja diesen tollen Ausschnitt. Ich glaube, es war bei Lanz, als mit Christian Lindner gesprochen hat, der junge Altenpfleger, und gesagt hat, in der Politik muss man gut lügen können. Und das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben.
Das heißt, du sagst, es geht viel um, wie stelle ich mich öffentlich dar und wie verdrehe ich irgendwas so,
Ich
dass
habe
es öffentlich gut aussieht?
heute einen TikTok gesehen, wo einer gesagt hat, man darf nicht vergessen, jeder TikToker, also jeder Politiker, der auf TikTok unterwegs ist, ist auch ein Influencer. Der verkauft halt kein Produkt, der verkauft seine eigene Partei. Und natürlich ist es eine Form der Selbstdarstellung, klar.
Und stört dich das auch in der Politik?
Ich finde es gut, dass sie überhaupt immer auf TikTok gehen und was machen. Mich stört, dass oft Sachen so gesagt werden, wie sie gerne gehört werden wollen. Das ist aber logisch, weil es ist halt im Grunde genommen gewinnt die Partei, die am meisten Stimmen bekommt, sondern ist es wie in der Marktwirtschaft, man verkauft irgendwas, was vielleicht auch nicht immer so da ist. Ich finde aber, wenn man zum Beispiel, was ich ein Unding finde, ist, wenn man im Koalitionsvertrag Sachen verspricht, dass sie nicht eingehalten werden. Das gehört sich einfach nicht so.
Und wenn du dich nicht aktiv einbringst, ist ein Parteieintritt vielleicht für dich irgendwann eine Möglichkeit?
Ich sehe gerade nicht den Nutzen dafür.
Ich habe gehört, bei der FDP sind einige Unternehmer, jetzt in Bremen ist der Verband klein, aber weil es auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk ist
Also wenn sich
für
da
Unternehmer.
wenn sich da irgendwann mal eine Netzwerkmöglichkeit raus ergibt, dann nutze ich die gerne. Ich glaube, es gibt unabhängig von politischen Orientierungen und ja, vielleicht auch ja, unabhängig von politischen Orientierungen auch einfach gute andere Unternehmernetzwerke.
Nochmal zum Business Insider-Artikel. Ich meine, es ist die letzte oder vorletzte Frage dazu.
Ich finde es gut, es muss ja aufgearbeitet werden.
Du, ich frage da auch gerne und da bin ich auch zu sehr Journalist, als dass ich das übersehen könnte.
Nein, bitte.
Was ja nicht aufgeklärt werden konnte, du hast auf deine Klausel verwiesen. Es gab den Kunden der Deutschen Bahn bei euch als Five. Und Business Insider hat ja anscheinend alle relevanten Bereiche der Deutschen Bahn angefragt, beziehungsweise dort mit Leuten gesprochen, ob André Braun oder Five denen ein Begriff ist. Und niemand wusste über eine Dienstleistungserbringung von
Der
euch.
genaue Wortlaut, das ist einer der einzigen Punkte, wo wir uns mit Business Insider ein bisschen uneinig sind, wo wir aber auch öffentlich wo wir das gerade aufarbeiten und gucken, was genau da gefragt wurde und da definitiv eine Stellungnahme zu folgen wird. Es ist so, dass in dem Business Insider Artikel der Wortlaut in elementaren Teilen der Deutschen Bahn nachgefragt wurde. Es konnte jetzt nicht genau aufgeschlüsselt werden, in welchen Teilen der Bahn. Darauf haben wir auch keine Antwort bekommen. Das sind wir gerade in der Aufarbeitung. Wie gesagt, ist das, also alle Kundengeschäfte, die gelaufen sind, das hast du auch vorhin gemeldet, als ich generell über die und Influencer und vor allem auch über die Companies gesprochen habe, mit denen wir gearbeitet haben, da habe ich mir XY gesagt, weil wir die einfach nicht nennen dürfen und auch zu den Geschäftstätigkeiten nichts sagen
Die
dürfen.
Deutsche Bahn wurde ja aber genannt, auch als Referenzkunde. Also die
Die
schwirrt ja öffentlich rum irgendwie.
Deutsche Bahn wurde in einem, ich glaube, in der Wirtschaftswoche genannt. Das war aber vor dem Asset-Deal. Und wenn ich halt nach dem Asset-Deal, also wenn ich einen Asset-Deal mit einer NDA unterschreibe, darf ich auch zu Sachen, die ich vorher gesagt habe, einfach nichts mehr sagen.
Das kann ich verstehen. Am Ende, es steht ja in der Öffentlichkeit, ich kann diesen Vivo-Artikel praktisch irgendwie lesen, sehe, es ist die
Genau.
Deutsche Bahn, wundere mich dann als Business Insider,
Genau, da
Leser
fragst du
dann
nach.
irgendwie,
Die
wie kann es sein,
Frage,
dass die nicht von euch wissen?
das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, also das Problem ist, wir können nicht verifizieren, welche Stellen bei der Bahn gefragt wurden und wir können auch nicht sagen, was genau angefragt wurde.
Und ist für euren, also ich verstehe es nicht so ganz, dass ihr habt ja einen Asset-Käufer praktisch und es liegt nicht auch in seinem Interesse, dass irgendwie so ein minimaler Bereich des Deals irgendwie das aufgeklärt wird, weil für mich war das der Punkt, wo ich so sage, okay, das finde ich jetzt auch,
Sass.
wundert mich, genau, genau das Wort habe ich benutzt sogar, also ich fand es irgendwie komisch, dass es da irgendwie nicht brennt, die
Also
Deutsche Bahn ist ein Kunde, es ist ein...
ich gebe dir da voll recht. Also das ist der einzige Teil im gesamten Business Insider-Artikel, der mir sauer aufstößt. Und deswegen, ich habe dir vorhin gesagt und auch vorhin im Interview gesagt, wir werden den aufarbeiten und das ist vor allem der Punkt, den wir aufarbeiten werden. Den Alter und den Namen und so, das ist ja alles offensichtlich und auch alles aufklärbar und vielleicht auch ein bisschen überdramatisiert. Dennoch ist das der einzige Punkt, wo wir sagen, okay, da gab es eine nachgewiesene Recherche, da wurde auf den ersten Blick eine Falschaussage getätigt und das wollen wir aufarbeiten und da sind wir auch in Gesprächen, ob wir dazu was sagen dürfen. Aber das müssen wir halt, das sind lange Prozesse, die da einfach eingehalten werden müssen.
Du hast rund um Five ja schon viel vermutet. Kannst du denn vermuten, auch wenn es sich komisch anhört, dass Five auf jeden Fall mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet hat?
Ich schau pass auf, ich werde in wenigen Wochen dazu eine ausführliche Stellungnahme schreiben und die wird man dann sicherlich finden, wenn man mich googelt und das werden wir auch mit etablierten Medienhäusern gemeinsam publizieren.
Findest du es nicht irgendwie auch ein bisschen crazy so? Du hast diesen Vertrag unterschrieben. Und irgendwie, es steht in einem Artikel, dass ihr mit dem Unternehmen zusammengearbeitet habt. Und du darfst jetzt nicht zugeben im Interview, dass ihr mit dem Unternehmen zusammengearbeitet habt. Du
Ich
hast es
darf.
öffentlich, aber...
Nein, es geht ja nicht darum. Ja, ich weiß, was du meinst und du formulierst es sehr gut und es hört sich echt komisch an. Aber mein Problem ist ja, ich darf einfach dazu nichts. Ich darf dazu nichts sagen. Ich kann dir weder ja noch nein noch vielleicht. Du kannst mich irgendwas fragen. Du kannst sagen, hat die Deutsche Bahn gut bezahlt? Ich könnte sagen, weiß ich nicht. Ich darf dazu
Ich
einfach nichts
verstehe das
sagen.
schon und ich kann mir auch vorstellen, wie in welcher Form so ein Vertrag aussieht und sowas.
Du musst ja auch mich verstehen. Guck mal,
Du, ich nerv dich, weil ich
du
das
nervst
in
mich
meiner Rolle
überhaupt.
nehme. Nein, nein,
Du
also
nervst mich
ja.
überhaupt nicht. Gar nicht. 0,0. Ich muss nur immer wieder sagen, dass diesen Vertrag so umfassend zu unterschreiben eine völlige dumme Idee war. Komplett. Und dass es mich heute ärgert, dass ich über dieses Thema nicht sprechen darf. Aber es ist genauso wie in deinem als Journalist, Sprechinvestigativjournalist sagen, in Teilen.
Setzen wir es mal in Klammern.
Ja, so, ja, auch deine Aufgabe und auch dein Job, sowas zu beleuchten. Und mein Interesse als Unternehmer ist es, so eine Aussage nicht im Raum stehen zu lassen. Wenn es mein Interesse, also am liebsten würde ich jetzt einfach sagen, ja. So, weil dann könnte ich sagen, okay, wir haben mit denen gearbeitet, aber die Aussage kann ich so halt, darf ich halt vertraglich nicht treffen. Ich würde einfach ja sagen, so hätte ich diesen Vertrag jetzt nicht.
Und wenn du sagst, ihr stellt das klar mit mehreren großen Medienhäusern,
Das ist
du hast,
geplant, genau, ja.
was heißt das genau? Also das interessiert mich als Journalist natürlich auch wieder.
Klar.
Habt ihr mit denen schon Interviews geführt oder bucht ihr euch da ein oder habt ihr eine gute PR-Agentur, die einfach die Kontakte hat und
Ja,
weiß,
also
das wird überall
wir haben mit
veröffentlicht?
gewissen Medienhäusern schon gesprochen, mit Journalisten, die einfach Interesse daran haben, das aufzuarbeiten. Ich werde auch Ende des Jahres oder Mitte des Jahres eine Fuck-Up-Night machen, wo ich sämtliche Journalisten, die auch negativ, also auch einen Herrn Wille zum Beispiel einladen werde und auch einfach Kunden, mit denen irgendwas schiefgelaufen ist und alle einladen werde, die es gibt. Und dann werden wir einfach über die ganzen Fehler sprechen und auch das Thema öffentlich vor vielen hundert Menschen aufarbeiten und das live in Persona, weil mir das ein wichtiges Thema
Wie
und
kann
Anliegen
ich mir
ist.
das vorstellen? Du stehst auf der Bühne und die Leute können Fragen stellen, oder?
Auch, also das ist auch ein Teil davon. Wir sprechen mit Kunden, die enttäuscht wurden, wo man aber sagt, okay, man hat vielleicht auch da wieder aufgebaut, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt lasst uns vor allem in die Zukunft blicken und aber auch natürlich dieses ganze Thema von ganz hinten auf nach vorne aufarbeiten.
Du hast zwar eben gesagt, so, also es hat euch viele positive Anfragen gebracht. Ist so ein Artikel nicht in gewisser Weise trotzdem rufschädigend für dich als Person?
Weißt du, bei wem ich gemerkt habe, dass es rufschädigend war? Bei den ganzen jungen Unternehmern. Also ich in der Branche der jungen Unternehmer habe ich sehr gemerkt, dass es aufgestoßen ist, weil es vorher ja so war, okay, André ist krass, der hat irgendwie einen Exit gemacht und hier und da. Auf einmal kommt ein Artikel raus, der alles in Frage stellt. Und das enttäuscht, glaube ich, vor allem junge Unternehmer, die vorher gesagt haben, wow, wie cool und so weiter und so fort und vielleicht auch so eine gewisse Vorbildsfunktion. Bei denen habe ich das gemerkt. Bei meinen Kunden merke ich es überhaupt nicht, weil mich jeder Kunde angerufen hat, gesagt hat, André, scheiß drauf, irgendwann kommt der Tag, wo so ein Artikel kommt und man merkt irgendwie, der hat was gesucht. wir können dadurch erstmal keine negativen Effekte von uns irgendwie in Umsatz oder Kundenzahlen feststellen. Ich kann es nur im Ruf bei vor allem jungen Unternehmern, bei Menschen wie dir, wo es einfach einen negativen Beigeschmack
Du,
beilässt.
ich bin da völlig wertfrei.
Ja,
Ich
aber es
frage
ist,
einfach nur
nein,
als
es ist ja,
Journalist.
aber es ist ja logisch. Also ich meine, wenn es eine doofe Aussage gibt, die man auch aufgrund von so einem beschissenen Vertrag nicht widerlegen darf im ersten Schritt, und man muss erstmal nach einer Lösung suchen, das zu können, da suchen wir nach, dann ist das halt erstmal so, dass es einen negativen Beigeschmack hat. Es ist vollkommen egal, wie neutral man ist oder wie positiv man der Person gegenüber ist. Und den Beitrag haben halt unfassbar viele Menschen gelesen. Der war auf jeder Google Startpage. Also das ist ein unfassbar viraler Artikel gewesen, weil der komplett eingeschlagen ist. Aber wenn du die halt auch, Gründerszene hat den auf Facebook gepostet und da war halt auch, da war das Feedback ziemlich 50-50. Ne? 50% haben gesagt, ey, was ein Blender. 50% haben gesagt, ja, okay, man merkt, da wurde was gesucht.
Man sagt ja auch, schlechte Presse ist auch Presse, also.
Ja, natürlich ist es auch Presse. Also mir ist nur eins wichtig, es darf immer wieder negative Presse geben. Mir ist nur wichtig, dass wir sie einfach aufarbeiten können und dürfen. Und einen Fehler werde ich nie wieder machen. Ich werde nie wieder so einen Vertrag unterschreiben, der mir verbietet, sowas aufzuarbeiten.
Hast du noch irgendwas zum Schluss, was du sagen möchtest, was erwähnt werden sollte, was ich
Ich
nicht gefragt habe?
bin dankbar, dass ich hier sein durfte. Ich fand es, auch wenn du wahrscheinlich nicht damit gerechnet hast, cool, dass wir so viel über den Business Insider Artikel drüber gesprochen haben. Es ist das erste Interview, was ich nach dem Business Insider Artikel jetzt wieder gebe oder wo ich einfach auch hingekommen bin und auch, also ich finde das cool, dass wir darüber gesprochen haben. Danke nochmal. Und ansonsten, ich freue mich auf alles, was kommt und danke, dass ihr zugeschaut habt.
Wir haben noch drei Schlussfragen. Das sind entweder oder Fragen oder du musst den Satz beenden.
Okay.
Es gibt keine Joker, weil es eben nur drei Fragen sind.
Ach so, ja gut, ja.
Golixo oder Viral?
Prolixo.
Lieber schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter entlassen?
Gute Mitarbeiter entlassen.
Du bist der allererste, der auf diese Frage so antwortet. Das musst du kurz erklären.
Also wenn ich ja gute Mitarbeiter entlasse, heißt es ja nicht, dass ich alle gute Mitarbeiter entlasse,
Nee.
oder? Ich kann ja auch nur einen Teil der guten
Das ist auch nur
Mitarbeiter
eine sehr
entlassen.
hypothetische Frage. Sonst war es immer so, ja, wir stellen den Schlechten ein, aber setzen den irgendwo hin, wo er keinen Schaden anrichten kann oder wir trainieren ihn so, dass er
Nein,
besser wird, oder?
ich kann ja einfach 10 gute Mitarbeiter haben, davon 2 gute rausschmeißen, habe immer noch 8 gute und muss keinen schlechten beschäftigen.
Und was bei dir vielleicht besonders spannend ist, irgendwann gründe ich. So als Satzvollendung.
Ich überlege gerade. Eine Stiftung.
Mit welchem Zweck?
Vielleicht Systemspringer Kids, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, ein bisschen Perspektive bieten, abseits von den Jugendhilfemaßnahmen, die es vom Bund gibt.
Finde ich eine coole Idee. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wir sehen uns dann zum zweiten Teil, allerspätestens, wenn du über die Vereinbarung hinaus sprechen darfst.
Ich
Vielleicht ja schon früher dann für die Fortsetzung.
freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein durfte.